Hallo, du lebensmutiger Mensch da draußen. Bevor es heute mit der wundervollen Folge mit Jochen Bethke losgeht, habe ich zwei wichtige Ankündigungen für dich. Hol bitte deinen Kalender raus und markiere dir diese zwei Termine, zwei Daten rot an. Markiere dir den Donnerstag, 19.12.24, fett im Kalender. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet, eine Weihnachts-Sonderfolge. Und dafür habe ich keinen geringeren als den wunderbaren Lars Ahmed eingeladen. Dieser Gast ist einer meiner Meilensteine, nicht nur meines Podcasts, sondern meines gesamten Lebens. Glaub mir, diese Folge möchtest du nicht verpassen. 19.12. nächste Woche, Donnerstag. Bitte fett markieren. Danach gönnt sich der Podcast eine kleine Weihnachts- bzw. Winterpause. Aber keine Sorge, wir hören uns frisch und voller Energie am 9.1. im neuen Jahr, also in 25 wieder. Und ich verspreche dir, der Neustart hat es in sich. Es erwartet dich eine wunderbare Überraschung, auf die ich bzw. wir uns schon seit einiger Zeit vorbereiten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Und nun hol dir einen Kaffee, ein Glas Sekt oder was auch immer du gerade tust. Entspann dich und lass dich inspirieren mit dieser wundervollen Folge mit Jochen Bethke.
Es gibt diesen fast ironischen Spruch, der aber dennoch stimmt. A, ein Mann hat keine Probleme. B, wenn doch, dann löst er sie alleine. Und C, wenn das nicht gelingt, gilt wieder A. Liebe Männer, ihr könnt euch vor den Problemen des Lebens nicht drücken. Wenn ihr das tut, dann schmeißt ihr euch das Leben irgendwann gnadenlos vor die Füße.
Wo ist dein eigener Schmerzpunkt?
Jochen, das ist alles ganz schön, was du mir da erzählst, aber hör mal in dich hinein, ob da nicht doch wieder dieses Bestätigungsbedürfnis kommt. Und aus dieser Beziehung Vater, Ohnmacht ist mein Ohnmachtsthema. Also du hast gerade nach Triggerpunkten gesprochen und der zweite Triggerpunkt, den ich im Leben hatte, war, mit bestimmten Situationen nicht umgehen zu können. Also genauso ohnmächtig damit umgehen zu können, wie es mein Vater gewesen ist.
Wie lösen wir das Thema, damit das nicht den Männern unseres Lebens passiert, dass sie auf ein Ziel hinaus sprinten, 50 Jahre, wenn es blöd läuft, sprinten und ihre gesamte Kraft und Energie verbrauchen, um dann da anzukommen und zu verstehen, jetzt habe ich Haus, Frau, Auto, dicke Uhr, alles da und das Glück fehlt, das Gefühl fehlt.
Das ist ja keine Psycho-Eso-Coaching-Therapeuten-Nummer, das ist einfach. Männer setzen sich zusammen und reden endlich mal offen übereinander. Wie steht es eigentlich in meiner Beziehung? Wie steht es eigentlich in meinem Job? Wie steht es eigentlich mit meiner Gesundheit? Wie steht es eigentlich mit meinen Finanzen? Was ist für mich der Sinn des Lebens? Was macht die Beziehung zu meinen Eltern? Einfach mal bilanzieren, wo stehe ich da und wo will ich hin? Da, wo du deine größte Wunde hast, hast du der Welt am meisten zu geben. Vergebung in dem Sinne, warum vergibt man Menschen? Ja, verdammt nochmal, doch zu 90% für sich selber, um das endlich loszuwerden, dieses Nachtragen zu sein. Nachtragen ist ja sozusagen Gift zu trinken in der Hoffnung, dass der andere dann stirbt. Wie Ödin von Horvath hat man gesagt, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Weil ja viele Inspirationen, die ich habe, habe ich ja gerade wiederholt gesagt, entstehen, indem ich mich auf das Leben einlasse. Ihr wisst, ich liebe Zitate, immer noch eins am Ende. Gott ruft ständig an, aber keiner geht ans Telefon. Das heißt, die Botschaften, die für dich richtig sind, sind ständig da, aber wenn du auf dem falschen Kanal sendest, dann kriegst du die eben nicht mit. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben.
Jochen Bethke ist Autor und Mentor für Männer, die sich, wie er das nennt, in der zweiten Halbzeit ihres Lebens befinden. Durch seine eigenen Erfahrungen weiß Jochen, wenn man die Themen und Probleme in seinem Leben nicht aufräumt, werden diese dir immer wieder vor die Füße geschmissen. Jochen blickte eines Tages auf eine erfolgreiche Karriere zurück und erlebt gleichzeitig in dieser Phase seines Lebens einen persönlichen Crash. Diese Geschichte erzählt er hier in meiner Podcast-Folge öffentlich und möchte mit seiner Botschaft insbesondere Männer erreichen. Und zwar geht es darum, nochmal genau hinzuschauen, hinzuhören, zu hinterfragen, verzeihen, zu bilanzieren, so wie er es nennt. Es war ein wunderschönes Gespräch, übrigens aus meiner Sicht geeignet, sowohl für Männer als auch besonders auch gut für Frauen, weil wir Frauen uns aus dieser Folge auch unglaublich viele Dinge mitnehmen können, wiederum für unsere Söhne, Ehemänner und Väter. Auch ich konnte von Jochen sehr viel lernen, weil auch ich mich bereits in der zweiten Halbzeit meines Lebens befinde. Dieses Gespräch ist auch deshalb so wertvoll, weil Jochen eine lebende Zitatenmaschine ist. Ich hatte ganz viel Spaß mit diesem Gespräch voller Humor, Intellekt und Empathie. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Jochen Bethke. Jochen, von dir weiß ich ja, dass du in die eine oder andere Podcast-Folge schon reingehört hast. Und insofern weißt du ja, dass wir uns gerade noch im Backstage-Bereich befinden. Das weißt du, ne? Und das war jetzt meine Frage, womit stoßen wir an? Beziehungsweise, was hast du da für ein Erfrischungsgetränk da mitgebracht? Oder ich dir angeboten? So müsste das ja heißen. Welches Erfrischungsgetränk habe ich für dich vorbereitet?
Also, ich schwelge noch in Venedig. Ich war eine Woche in Venedig und das war eine der intensivsten Wochen, die ich je hatte. Insbesondere, weil es im November eine Woche die Sonne geschienen hat. Und ich habe da an ganz vielen Hotspots einen ganz vorsichtigen Aperol Spritz genossen. Jeder nur einen winzigen Schluck. Ein Espresso und klares Wasser dazu. Und da steht jetzt gerade neben mir und damit stoße ich an. Und versprochen, dass ich den Aperol nur ganz vorsichtig trinke, damit ich ja noch bei
Schlaf verstanden bin. Ja, das ist eine sehr interessante Mischung morgens um 10. Das ist ja echt, ja, klasse.
Das wird lustig. Genau. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube sowieso, das wird eine Mischung zwischen Spaß und Ernst.
Das auch sehen. Genau, ich inszeniere ja quasi die Bühne. Es hat verschiedene Gründe. Natürlich möchte ich meinen Gästen so ein bisschen die Nervosität nehmen und einen Backstage-Bereich wirklich inszenieren und sagen, lass uns erstmal einsteigen, damit du dich wohlfühlst. Und zum Zweiten ist es natürlich auch ein kleiner Unterhaltungsgag. Ja, genau, ein kleines Element oder ein Symbol für die Bühne.
Ja, außerdem macht es Spaß, mit dir zu plaudern. Das können wir gerne so machen. Du hast eine angenehme Art und Weise und natürlich auch, weil du damit ja dein Geld verdienst. Deswegen
da muss ich jetzt einhaken, ich verdiene damit kein Geld.
Okay, drücken wir es anders aus. Du hast jedenfalls eine wundervolle Stimme, die
vielen,
in die Welt gehört.
Vielen Dank. Muss man so ich nehme natürlich dieses Kompliment gerne. Von einem älteren Herren, sowieso nicht älter. Ich sag älter deswegen.
Ja, und da hat er gedacht, kannst du sagen, wir hatten neulich mal auf LinkedIn so einen Post über, als Mann kann man keine Komplimente mehr machen. Da habe ich gedacht, das ist völliger Blödsinn. Ich mache jeden Tag, sage Frauen, dass sie ein schönes Kleid haben, dass sie eine tolle Frisur, eine schöne Brille haben. Und ich ernte immer nur Danke oder so ein positives Lächeln. Das liegt vermutlich auch an der inneren Haltung. Also ich mache ja keine Komplimente nach dem Motto, du siehst aber geil aus, ne? Sondern ich spreche wirklich positive Dinge an und diese Komplimente, die ich mache, deswegen kommt jetzt der Schlenker, die sind immer ernst gemeint.
Da sind wir ja mitten im Feminismus. Gott, das Thema wollten wir heute gar nicht aufmachen, aber lass uns das bewahren. Ich nehme sehr gerne Komplimente an von Männern gleich wie von Frauen und ich weiß aber, und deswegen einfach nur ein Satz dazu, warum die Frauenbewegung gerade heute mit diesen Komplimenten ein bisschen kritisch umgehen. Das hat einfach damit zu tun, dass man gerade jungen Mädchen, nicht nur jugendlichen Mädchen, sondern wirklich kleinen Mädchen schon so ein bisschen anerzieht, dass die schön sein dürfen müssen, indem man immer wieder diese Komplimente verteilt und irgendwann mal wird das zu einem Glaubenssatz. Ne? Und wenn man Kinder beobachtet, auch im Alter von 5 bis 6, gerade bei Zwillingen ist es unheimlich interessant zu sehen. Wir haben im Kindergarten bei meinem Sohn ein Zwillingspärchen. Da wird immer gesagt, oh, er ist wild und sie ist schön. Und da geht die Sozialisierung los. Und das ist halt ein kritischer Punkt bei den Komplimenten. Und wir können ja bei Kindern machen, wie er will. Und bei uns Erwachsenen ganz genauso. Ich nehme das Kompliment sehr gerne an und sehe das andere Thema natürlich auch ein bisschen kritisch. Aber wir müssen jetzt nicht alles immer
Das müssen wir auch nicht tun. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gleich retour dazu gesagt, ich habe das Kompliment ja an eine reife 44-jährige Frau gegeben und da passt das wieder.
Ja, ganz genau. Lieber Jochen, wen hast du heute mitgebracht? Wer sitzt im Publikum, der dir besonders wichtig ist?
Weil ich mich an Männer richte, habe ich als Kontrapunkt zwei Frauen mitgebracht, die eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Und die sitzen hier sozusagen in der ersten Reihe. Mhm. Das eine ist meine Freundin Gitta, der habe ich auch im Buch mit Bianca ein kleines Signal gesetzt, dass sie drin vorkommt. Das ist meine Puzzle-Freundin. Mhm. Dass ich glaube sowieso, dass es die Aufgabe eines Beraters ist, die Puzzlesteine, die der Kunde mit sich bringt, zu sortieren. Also gar nicht mehr viele dann noch zuzubringen, sondern sie zu sortieren. Und diese liebe Gitta hat mir jetzt jahrelang geholfen, die Steine zu sortieren. Und jetzt sind wir auf einem Level, dass wir locker miteinander plaudern können, ohne sortieren zu müssen. Und das zweite ist meine Freundin Ingrid, die ist genauso wichtig. Und die hat mich neulich, und da kommen wir später noch drauf, auf den super Tipp gebracht, der mein nächstes Buch berühren wird. Und von daher sind die beiden Frauen für mich ganz wichtig. Und ich denke, dass im Publikum noch nicht so viele der Männer sitzen, die ich ansprechen möchte. Aber jetzt kommt Trick von hinten durch die Blume, ganz viele Frauen, die Männer
haben. Mitgeschleppt haben.
Ganz, ja, klasse. Ganz viele Frauen, die Männer haben. Und es ist häufig so, dass die Frauen unter der Krise der Männer in der Mitte des Lebens leiden und nicht damit umgehen können. Und von daher habe ich vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass hier die eine oder andere Frau ihrem Hermann, guck mal, da ist ein cooler Typ hier, hör dir das mal an. Genau. Vielleicht funktioniert es ja auch so, rum. Genau.
Der Hermann, der kommt. Das verspreche ich dir. Nach dieser Folge wird dein Telefon rot anlaufen.
Okay, genau, da rufen die Frauen mich an. Ich habe ja einen Mann, was mache ich denn jetzt mit dem? Ganz wie kommt der zu dir? Dann müssen wir es natürlich gestalten, dass der freiwillig kommt und nicht geschickt wird.
Ja, genau. Ich glaube, das ist sowieso die größte Herausforderung. Bei allen kleinen Problemchen unseres Lebens. Die Freiwilligkeit muss da sein. Bei allen.
Deswegen scheitern ja die meisten Coachings in Unternehmen, weil die holen dann Coach. Der Mitarbeiter, der hat mal ein Problem, macht das weg für mich. Nicht? Und dann soll der gecoacht werden und ist nur geschickt worden, hat aber überhaupt keine Lust dazu.
So von oben herab. Ne? Ja. Oh Mensch, wie kriegen wir das denn hin? Aber vielleicht kriegen wir heute eine Lösung dazu hin, wie die Frauen die Männer ins Publikum holen, in dein persönliches Publikum, ohne dass das sich gezwungen anfühlt. Lass uns heute im Laufe des so eine Strategie erarbeiten. So.
Ich glaube sowieso, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass wir hier ein wundervolles Ping-Pong-Spiel machen. Und auf jedes Ping von dir bekommt ein Pong von dir. Und wenn wir das jetzt noch die ganze schon, Zeit so durchhalten, dann wird es toll.
Genau. Ich merke schon, das wird ein tolles Gespräch, lieber Jochen.
Genau.
So, bist du bereit für die Bühne?
Ja, bin ich.
Super,
ja.
Klasse. Dann kommt jetzt deine Anmoderation. Auf dieser Podcast-Bühne begrüße ich heute Jochen Bethke, dein Coach für die zweite Halbzeit. Jochen ist nicht nur an Fußball interessiert, sondern daran, insbesondere Männern dabei zu helfen, die zweite Halbzeit ihres Lebens gut und mental gesund zu meistern. Ich freue mich auf seine persönliche Geschichte und auf das Thema Midlife Crisis ganz besonders. Und heiße dich herzlich willkommen auf meiner Bühne, lieber Jochen. Schön, dass du da bist.
Ganz wundervoll.
Ach so, und Applaus. Den Applaus.
Ich unterschreibe jedes Wort, was du gesagt hast. Das ist sehr gut zusammengefasst.
Dein Coach für die zweite Halbzeit. Also mit deinen spreche ich natürlich den Hermann an, über den wir gerade schon gesprochen haben.
Genau. Wobei ich gleich dazu sage, der Begriff Coach gefällt mir nicht so gut wie Mentor oder Begleiter.
Okay. Ne?
Weil ich bin eher jemand, der Menschen in der Mitte des Lebens sozusagen eine neue Landkarte präsentiert, an der sie sich dann selber orientieren können. Und ich bin gar nicht so sehr der Menschen Antworten auf die Frage gibt, was soll ich tun, sondern der ihnen einfach nur die Rahmenbedingungen schafft. Mhm. Und insofern würde ich mich als Mentor, Mutmacher, Berater oder was auch immer eher bezeichnen.
Genau, wenn wir jetzt in die Begrifflichkeit gehen, der Coach sagt mir oder dir, was du oder ich zu tun haben und der Mentor begleitet dich zum Hilfe zur Selbsthilfe,
nennt man Hilfe das. Hilfe zur Selbsthilfe, weil das ist also auch ein Berater ist für mich fast so wieder, ihr werdet merken, ich liebe einfach Metaphern. Fast wie so ein Akupunkteur. Ne? Der muss einfach nur den Punkt von außen treffen und dann bewegt sich in dem System was von ganz alleine. Aber der Akupunkteur sagt nicht, mach dies, sondern der findet nur den richtigen Einstichstelle und dann sortiert sich das System selber. Eigentlich genauso, wie ich das gerade mit meiner Freundin Gitta angesprochen habe. Nicht? Also der Kunde präsentiert Puzzlesteine und der Berater hilft einfach nur, daraus ein Bild zu machen.
Ich möchte in diesem Bild mal bleiben, wenn du mir das schon zugespielt hast. Ich möchte in diesem Bild bleiben, Akupunkteur. Wo ist dein eigener Schmerzpunkt?
Mein eigener Schmerzpunkt, der hatte ganz lange im Leben damit zu tun, dass ich geglaubt habe, viele Dinge machen zu müssen, um dafür Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also ich bin geprägt worden durch eine Beziehung zu Eltern, auf die wir natürlich später auch noch zu sprechen kommen werden, wo ich das Gefühl hatte, nicht nur das Gefühl hatte, sondern haben musste, ich bin nur wert, wenn ich mich lieb verhalte und wenn ich bestimmte Erwartungen erfülle. Und deswegen habe ich ganz häufig Dinge getan, von denen ich das selber nicht geglaubt habe, aber meine berühmte Freundin Kita hat mich immer vorsichtig von hinten durch die Blume darauf hingewiesen, dass dann doch irgendwie so ein Anerkennungsbedürfnis dahinter stand. Und das ist ein Schmerzpunkt, den ich ganz lange hatte und von dem ich hoffe, dass ich ihn heute so gut wie abgelegt habe. Mhm. Also ich mache heute nichts mehr. Ich berate nicht Menschen, um deren Anerkennung zu bekommen, sondern ich berate Dinge, weil ich ein wirklich innerlich aus mir herauskommendes Bedürfnis habe, Dinge weiterzugeben, die ich selber erlebt habe und von denen ich das Gefühl habe, es ist hilfreich für andere, das zu wissen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Motivation, als Anerkennung zu bekommen.
Schön, dass du das sagst. Wir müssen das Thema nicht auf später verschieben. Wir können jetzt einsteigen.
Genau, wir spielen deinen, so genau, auf jeder
weil
Ebene.
Du, weil, genau. du, weil du gesagt hast, genau. Dann kommen wir später darauf zurückzukommen. Ja. Auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, aber durch den Schmerz müssen wir leider heute zumindest mal ein bisschen gehen, damit wir verstehen, warum diese Motivation bei dir entstanden ist, anderen, insbesondere Männern, zu helfen. Da sprichst du eine etwas herausfordernde, komplizierte Beziehung zu deinen Eltern an. Magst du uns ein bisschen genauer erzählen und vielleicht, du hast gesagt, durch die Blume hat dich deine Freundin Gitta darauf gebracht, dass das vielleicht irgendein Zug war, um auf der Suche nach Liebe und Anerkennung zu gehen. Gib uns zwei, drei Beispiele, das wäre ganz spannend.
Ja, das mache ich gerne, wobei ich hoffe, dass auch bei aller Terminologie, die ich gleich verwende, rüberkommt, dass ich mit meinen Eltern heute absolut im Frieden bin. Ich bin sozusagen im absolut vollem Einvernehmen mit meinen Eltern und da ist nichts mehr. Mhm. Also es ist eine große Abneigung und eine große Problematik in langer Zeit meines Lebens da gewesen, als ich nicht erkannt habe, was deren Motivation war, so zu handeln. Und ich glaube, da wird jetzt ein Schuh draus, wenn wir da jetzt über das Thema reden, dass wir gleich bei der Wurzel anfangen. Auf die Frage, wie alt ich bin, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich antworte. Entweder ich sage, ich bin 67 oder wenn ich Lust habe, sage ich, ach, weißt du was, ich bin einfach schon viel länger jung als du. Die Antwort gefällt mir viel besser.
Okay.
Das heißt, ich bin
muss
67.
Ich mir merken, verstehe. Okay.
Ich bin 67, ja. 57 geboren. Das heißt, ich bin Kriegsenkel. Mhm. Also meine Eltern waren Kriegskinder, meine Mutter und mein Vater waren Kriegskinder und ich bin sozusagen ein Kind der Kriegskinder. Und das ist deswegen wichtig, weil Sabine Bode hat dazu mal einen Haufen Bücher geschrieben, die ganz deutlich aufgearbeitet haben, welche Problematiken die Kinder von Kriegseltern noch mit sich rumgetragen haben. Weil man muss dazu wissen, wie gesagt, absolut, was ich jetzt erzähle, ist absolut im Reinen und in Liebe zu meinen Eltern gesagt, weil heute kann ich sehen, wie ein 12-jähriges Mädchen 1945 aus Schlesien vertrieben wird und mit einem Riesentreck eine halbe Stunde vor den Russen flieht und Tote im Graben sieht und durch die Welt getrieben wird. Dieses kleine Mädchen kann ich heute sehen. Das konnte ich in meiner Kindheit natürlich nicht erkennen.
Das war deine Mama.
Heute kann ich erkennen, dass mein Vater, der ist 1924 geboren, der war bei Kriegsende dann eben an die 20, dass der in Konzentrations- oder beziehungsweise in Arbeitslagern gewesen ist, in amerikanischen. Ich habe Unterlagen über ihn wieder gefunden hier. Und da stehen Geschichten drin, da stockt dir der Atem, wenn da drin steht, wie wichtig es in dem Lager war, eine Konservendose zu haben. Mhm. Warum? Eine Konservendose war eine Möglichkeit, sich ein Loch in die Erde zu buddeln, um sich da schützen zu können. Das heißt, ich erzähle das deswegen, weil ich heute weiß, was meine Eltern geprägt hat. Meine Eltern hat geprägt, meine Mutter ihre Kindheit in Schlesien und mein Vater dieses Leben als Soldat, die natürlich nicht so besonders glücklich gewesen. Mhm. Und bei meiner Mutter hat sich für meine Begriffe, ich will die Worte jetzt gar nicht verwenden, da muss ich jetzt echt aufpassen, hat sich jedenfalls ein derartiger Minderwertigkeitskomplex und ein derartiges, ich weiß nicht, wer ich bin, Bedürfnis rausgestellt, dass sie damit eigentlich ziemlich hysterisch in der Kindheit mit uns umgegangen ist. Und mein Vater hat eben über diese ganzen Kriegserfahrungen nicht gelernt, wie man mit solchen Dingen umgeht. Der hat sozusagen vor den ganzen Kriegsgrollen mit Schweigen geantwortet. Das haben alle Männer, die meisten Männer haben sozusagen die, das, was sie im Krieg erlebt haben, totgeschwiegen und ihr Leben mit sich rumgetragen. Mhm. So, und ich erzähle das jetzt deswegen, weil ich heute weiß, das war deren Motivation. Mhm. Das wusste ich als 5, 6, 7, 8, 10-Jähriger natürlich nicht. Und als 5, 6, 7-Jähriger war die Beziehung zu meinen Eltern, ja, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, mehr als gestört. Mhm. Ne? Weil meine Mutter ihre Minderwertigkeitskomplexe ausgelebt hat, indem wir Kinder, meine Schwester und ich, für sie da sein mussten. Und da kommt das Bedürfnis oder die Erkenntnis her, dass ich mich eher auf eine bestimmte Art und Weise wohlverhalten musste, um die Liebe meiner Mutter zu bekommen. Und da kommt das mit dem Anerkennung mit dem her, mit dem Gefühl, ich bekomme keine Liebe, wenn ich nicht selber irgendetwas dafür tue. Mhm. Und das war sozusagen die Motivation, die meine Freundin Gitta von hinten rum immer wieder erkannt hat. Jochen, das ist alles ganz schön, was du mir da erzählst, aber hör mal in dich hinein, ob da nicht doch wieder dieses Bestätigungsbedürfnis kommt. Mhm. Da bin ich sehr dankbar, dass sie mir diese Puzzlesteine da sortiert hat, um die Erkenntnis heute.
Mhm. Ich wollte gerade.
Und mein Vater, mhm. ja, und mein Vater war derjenige, der aus meiner Sicht, auch wenn es jetzt vordergründig so aussieht, als ob die größten Qualen von meiner Mutter kamen, war letztlich der Vater, der für mich die schädlichste Wirkung hatte. Weil mein Vater war in meinen Augen ein ohnmächtiger, ja, ich, vorsichtige Worte, der stand ohnmächtig daneben und hat es nicht in es nicht geschafft, diese Frau zu bändigen in dem, was sie tut, und hat das ungefiltert auf uns abladen. Mhm. Und aus dieser Beziehung Vater, Ohnmacht ist mein Ohnmachtsthema. Also du hast gerade nach Triggerpunkten gesprochen. Und der zweite Triggerpunkt, den ich im Leben hatte, war, mit bestimmten Situationen nicht umgehen zu können. Also genauso ohnmächtig damit umgehen zu können, wie es mein Vater gewesen ist. Mhm. Und interessanterweise, der Körper ist ja da schlau, ne? Das hat dem Motto, es gibt ja den schönen Spruch, sagt die Seele zum Körper, sag du es ihm, auf mich hört er ja nicht. Mhm. Da war es dann so, dass ich in den Zeiten, als es die größten Krisen da in meinem Arbeitsplatz gab, hat das Leben mir dann derbe Herzrhythmusstörungen beschädigt, die fast zu kleinen Ohnmachtsanfällen geführt haben. Mhm. Also auch dieses sozusagen, dieses psychische Ohnmachtsgefühl, mit Situationen nicht umgehen zu können, hat der Körper mir dann auch nochmal gespielt. Mhm. Dieses Verhältnis zu meinen Eltern, ich glaube, das ist jetzt ganz gut umschrieben. Also ich hoffe, liebe Leute, es kommt rüber, ich habe meine Kindheit aber für mich erlebt die Hölle, aber heute ist es für mich absolut im Reinen. Ich habe das lange gebraucht, um das zu klären und für mich im Reinen zu sein. Ich habe jetzt im wahrsten Sinne des Wortes meinen Eltern im Gedächtnis einen schönen Raum eingereicht. Und Robert Beetz, man muss ihn mögen oder nicht mögen, aber er hat immerhin mal den tollen Satz geprägt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt. Mhm. Denn auch da sind wir schon wieder auch im Thema, was ist denn die Vergangenheit? Ne? Also die Vergangenheit ist ja nichts anderes, ne, als hier oben im Hirn eine Vorstellung von irgendetwas, was vorbei ist. Ne? Und die Zukunft ist hier im Hirn etwas, was irgendwann in der Zukunft passiert. Aber es passiert alles im Hier und Jetzt. Mhm. Und diese Vergangenheit, die kann ich entweder als Hölle bezeichnen oder ich kann sie anders bezeichnen. Das ist meine Wertung. Die Erlebnisse, die ich damals hatte, bleiben so, wie sie waren, so wie ich sie damals erlebt habe. Das ist ja sowieso ganz spannend, dass auch in Erinnerung ja eigentlich immer nur 5% das Erlebte war und die anderen 95% sind das, was wir mit unserem Hirn selbst drumherum gebastelt haben. Mhm. Und ich habe jetzt sozusagen diese 95% heute für mich anders definiert und habe ein anderes Bild auf meine Kindheit. Weil ja auch für mich ganz wichtig ist, wir würden heute dieses Gespräch nicht führen, wenn meine Kindheit nicht genau so gewesen wäre, wie sie gewesen ist. Absolut. Und das ist, du musst mich bremsen, wenn ich zu viel rede. Ich komme übrigens gleich mal von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist sowieso sozusagen auch eine der wichtigsten Prinzipien im Leben, die für mich entdeckt habe und die ich auch Menschen weitergebe. Es ist alles im Leben genau so gut, wie es ist. Mhm. Nichts im Leben könnte jetzt gerade anders sein, weil wenn es anders sein könnte, wäre es anders. Also alles, was heute passiert, ist genau so richtig. Genau. Und akzeptieren, annehmen, was ist, ist das Spiel. In jeder Situation annehmen, was ist. Mhm. Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Und für mich ist es jetzt eben heute ganz wichtig, dass ich meine Kindheit jetzt anders sozusagen in Erinnerung sehe, aber natürlich meine ganzen Ausprägungen davon geblieben sind. Mhm. Und weil eben meine Prägungen durch meine Eltern, insbesondere über meinen Vater, für mich so heftig waren, habe ich heute fast ein, ja, sagen wir so, ein aus mir rauskommendes Bedürfnis, anderen dabei zu helfen, dass es vielleicht nicht so ist. Mhm. Also es gibt so einen Satz, irgendwie Martin Buber, ein Theologe, hat mal gesagt, man kann den Menschen Leid nicht ersparen, aber blindes Leid ist unnötig. Also die Leute, Menschen müssen ihre Erfahrungen im Leben machen, aber wenn da einer sagt, guck mal, nach meiner Erfahrung fährst du damit gegen die Wand, macht es schon Sinn, darauf zu hören.
Und da setze ich gerne an. Und zwar, also erstmal vielen, vielen Dank für diese sehr offene und dramatische Geschichte. Und ich bin mir ganz sicher, und ich weiß nicht, wie viele Männer wir tatsächlich dazu bringen, diese Podcast-Folge zu hören und dann vielleicht irgendwann zu dir Kontakt aufzunehmen. Das ist ja jetzt auch nicht unser erstes Ziel, sondern das Thema erstmal in die Welt zu bringen. Und ich bin mir ohne statistische Auswertung natürlich ganz, ganz sicher, dass du bei jeder und jedem irgendeinen Triggerpunkt gerade gegeben hast mit deinen Ausführungen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich möchte es an dieser Stelle auch einfach erwähnen, dass du mit deinen 67, gerade in deiner Generation, eine, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, weil ich natürlich auch Menschen, Männer kenne, in deinem Alter, in deiner Generation, und ich finde, nochmal aus meiner Sicht, dass du zu den Menschen gehörst, zu einer Ausnahme von Menschen gehörst, die Mut haben, erstens hinzuschauen, dank Gitter, dank was auch immer dich da geprägt hat, vielleicht auch dein Körper, der dich auch einfach irgendwann mal gestoppt hat und gesagt hat, so jetzt aber, jetzt musst du da genau hingucken, was auch immer da bei dir passiert ist. Und trotzdem machen es Leute, andere Leute anders. Ne? Also der Körper macht, gibt Signale, wir nehmen Pillen und es geht weiter, genauso wie vorher. Genau. Du hast hingeschaut und jetzt sitzt du hier, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit, und erzählst deine Geschichte. Und ich bin mir ganz sicher, du bist der Kriegsenkel und meine Generation sind die Kriegsdann-Urenkel. Und ich sehe dieses Muster, Jochen, weiterhin. Ich sehe dieses Muster in meiner Generation. Und da setzt du ja jetzt auch an. Du sagst Leute, ich möchte ja euch das Leid vermeiden. Also man kann ja auch vorher ansetzen, beziehungsweise die Kindheit kann man ja jetzt schon bearbeiten, wenn man 40, 45, 50, 50 zusteuert, dann vielleicht mal genauer hinzugucken. Und ich erlebe das auch gerade in meiner wirklich privaten Situation, in meiner kleinen Umgebung, dass sich nicht nur Frauen, weil man denkt immer, die Frauen reden und gehen offener damit um. Und das ist auch so. Und deshalb ist es vielleicht für uns auch einfacher, über bestimmte Dinge zu reden, damit fertig zu werden. Männer machen es mit sich selbst aus. Das ist jetzt kein Geheimnis und keine Riesenerkenntnis, aber das sollte man an dieser Stelle unterstreichen. Und deswegen denke ich, dass du wirklich, in meiner Welt kenne ich keinen einzigen Mann in deinem Alter, in deiner Generation, der schon so offen damit umgeht. Andersrum, die Reihenfolge ist falsch. Erstens die Erkenntnis hat und dann B, auch schon offen damit umgeht. Und dann kommen wir jetzt erstmal zu dieser Erkenntnis, zu diesem Moment, zu diesem Schmerzpunkt. Vielleicht setzen wir da jetzt an, deine Geschichte setzen wir da fort, als dein Körper sich angefangen hat zu wehren. Also du kannst ja auch gerne das erzählen, dass du ein erfolgreicher Bankmann gewesen bist. Das kannst du ja vielleicht mal auf jeden Fall erwähnen, damit die Menschen verstehen, warum fällt der Jochen da jetzt auf einmal um. Ja, mit 50.
Das ist wieder, und wie gesagt, du musst jetzt damit leben. Fragen von dir können bei mir in 10 Minuten beantwortet werden. Also wenn dir das zu viel wird, musst du wieder immer gleich reingerätschen. Also. Aber wir kriegen das schon ganz locker hin. Weil mir ist nochmal ganz wichtig, was auch wirklich eine Botschaft an Männer loszulassen. Es gibt diesen fast ironischen Spruch, der aber dennoch stimmt. A, ein Mann hat keine Probleme. B, wenn doch, dann löst er sie alleine. Und C, wenn das nicht gelingt, gilt wieder A. Das ist eine ziemlich dumme Strategie.
Es ist fast es wird gelebt.
Es mal so auszudrücken. Mhm. Aber das ist sozusagen, das ist so. Ich habe es erlebt, dass ich war mal in so einem Business-Club in der Zeit. Da sind dann die Menschen abends alle, ne, mein Haus, meine Frau, mein Schiff, mein Blablabla, mein Geschäft, alles läuft super, ne? Und eine Woche später bringt sich einer um, weil er nicht den Mut hatte, über sein Leben richtig zu leben, weil er im Außenverhältnis ein Mann hat keine Probleme als Schwäche definiert hat. Mhm. Und ich würde jetzt mal genau umgekehrt sagen, über seine Themen nicht zu reden, ist Schwäche, nicht umgekehrt. Weil ich habe ja gerade gesagt, ich wäre vielleicht jetzt heute auch nicht da, wenn ich nicht, ich will gar nicht die Therapeuten nennen, mit denen ich natürlich in meinem Leben zu tun hatte, aber ich wäre jetzt nicht da, wenn ich nicht sozusagen diese Hinweise auch von außen bekommen hätte und wenn ich es als sehr hilfreich empfunden hätte, dass nicht mal mir von außen geholfen wird. Also bitte, liebe Männer, männliche Themen nicht zu lösen, ist keine Stärke, sondern eher Schwäche. Mhm. Und das finde ich ist jetzt ganz wichtig, insbesondere deswegen, weil ich habe jetzt eine Theorie, wobei ich hier im Laufe der Zeit sagen muss, ich werde mit manchen Dingen vielleicht polarisieren, aber das will ich auch, weil everybody's darling is everybody's step und Leute, die sich hier von manchen Thesen von mir nicht angesprochen fühlen, sind eben nicht bei mir richtig aufgehoben. Die sind alle gut okay, die passen, die sind okay, ich bin okay, aber dann passen wir eben nicht zusammen.
Bin ich mal gespannt.
Und ich bin jetzt, ich komme gleich darauf, Personalleiter, Coach, Trainer, Berater, Mediator, 1000 Persönlichkeitsseminare. Ich habe mich mit den Themen sehr, sehr viel beschäftigt und natürlich auch, wie diese Bücherwand hinter mir sieht, die nur ein Drittel der Bücher in diesem Raum sind, natürlich auch ziemlich viel mit den Themen beschäftigt. Und ich bin heute wirklich felsenfest davon überzeugt, dass es in diesem Leben für Menschen und auch für Männer um die 40 darum geht, jetzt endlich wirklich erwachsen zu werden. Und erwachsen zu werden heißt für mich jetzt nicht, dass ich ein erwachsener Mann bin, sondern dass ich endlich irgendwann in einer Phase im Leben mich von den Einflüssen, die Gesellschaft, Kultur, Schule und insbesondere meine Eltern auf mich ausgelöst haben, dass ich mich davon frei mache. Und bei Männern ist es so, also wie gesagt, eine Landkarte ist nie die Welt. Also wenn ich jetzt was sage, dann klingt das pauschal, aber ich finde, auch in meinem Programm liefere ich den Menschen ja nur Landkarten, mit denen sie sich selber orientieren können. Und ich finde, eine grobe Landkarte ist, und da komme ich jetzt auch gleich versprochen auf meine Bankgeschichte, eine grobe Landkarte ist, dass Männer von ihren Vätern entweder das Programm mitnehmen, sei der Größte, Beste, Tollste, Stärkste, werd Olympiasieger, ne? Definier dich über Leistung, machen, tun, bla bla bla, rauf und runter, Olympiasieger werden, Vorstand werden, viel Geld verdienen. Das ist die eine Strömung. Und die andere Strömung ist die, dass Männer von ihren Vätern diese eher depressive, gemäßigte Haltung mitnehmen. Also ne, Schuster bleibt bei den Leisten, wert nicht mehr als wir. Und so ist bei mir entstanden, dass ich in diese Bankkarriere gekommen bin. Weil ich habe 1976 mein Abitur gemacht. Und damals wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte, wie so viele natürlich nicht. Obwohl damals die Auswahl, ja, heute hat man 48 Millionen Studiengänge und damals vielleicht 500. Aber dennoch war es natürlich schwer, eine Wahl zu finden. Und da kam dann so von dieses Sicherheitsorientierte von meinem Vater, Kind, mach erstmal was Ordentliches, mach eine Banklehre. So, und so bin ich 1976 nach dem Abitur auf diese Bankschiene gekommen. Ganz bewusst, weil eben mein Vater das Modell verkörpert hat, ne? Abhängiges Arbeitsverhältnis. Mein Vater war Pfarrer, der Großvater war Lehrer, der Urgroßvater war Polizeibeamter. Also eine ganze Kategorie von Beamten, von im abhängigen Verhältnis arbeitenden, auf Sicherheit bestimmten Menschen, die eben diese ganz großen Ziele nicht hatten. Ich habe bei den Unterlagen über meinen Vater gefunden, dass der Großvater oder der Vater meines Vaters ihm gesagt hat, Kind, hüte dich vor dem schnöden Mammon, der die Menschen nur verdirbt.
Ach du Gott.
Also die hatte er da sozusagen ein auch noch richtig gestörtes Verhältnis zu Geld und zu Eigentum und dazu. Mhm. So. Und wenn man das mal so sagt, dann gibt es sozusagen für Männer, sozusagen mal als ganz grobe Linie, die beiden Strömungen, entweder sie haben von ihren Eltern, ohne dass sie das wollen oder auch bewusst ihnen ist, die Schiene übernommen, wert der Größte, Beste, Tollste, und die anderen haben diese eher angepasste Rolle übernommen. Es gibt dazu eine wunderschöne Geschichte, die ich mal gehört habe und die ich einfach toll finde. Ted Turner war ein amerikanischer Medienmensch, ganz bekannter Unternehmer in Amerika, und der ist irgendwann mal zum Unternehmer des Jahres gewählt worden, ne? Und er ist dann gekürt worden, sollte dann auf die Bühne gehen, dann ist er mit zittrigen Beinen auf die Bühne gegangen und hat fast geweint und hat gesagt, liebe Menschen, in Wahrheit haben Sie mich heute zum unglücklichsten Menschen der Welt gemacht. Mhm. Ich habe nämlich erkannt, dass ich die ganze Zeit nur das Leben meines Vaters gelebt habe. Und dann kommt noch so ein reicht dir das jetzt endlich? Das ist so diese Erkenntnis. Mann, ich bin jetzt zwar der coole Medienmensch mit 3 Milliarden Vermögen geworden, aber eigentlich wäre ich jemand anders geworden. Mhm. Vielleicht wäre ich Musiker geworden oder was auch immer. Ich bin das geworden, weil mein Vater mir eingeimpft hat, wer der Größte, Beste, Tollste. Und bei mir war es eben nun mal so, wie ihr euch jetzt denken könnt, dass ich das eher andere Modell übernommen habe. Mein Vater, der sozusagen aus dieser Kriegssituation, abhängiges Arbeitsverhältnis seines Großvaters, er das selber übernommen hat, er ist evangelischer Pfarrer geworden. Und mein Vater hat eben in mir dieses Modell wertenangepasster Bankangestellter und bricht da nicht aus implementiert. Und das ist sozusagen mein Lebensprogramm, mein Lebensnavi für die ersten Jahre in meinem Leben gewesen. Das Dumme daran ist nur, dieses Navi wird nicht offiziell eingespielt und du weißt es, sondern das läuft im Hinterkopf und du weißt es nicht. Du glaubst nicht, dass du ein solches falsches Navi im Kopf hast, aber du lebst danach. Mhm. Und das war bei mir eben so, dass ich eine lange Zeit in meinem Berufsleben sehr glücklich gewesen bin. Also ich habe eine Banklehre gemacht, ich habe dann Jura studiert. Ich bin seit 1989 bei einer kleinen Privatbank in Bremen gewesen. Ich war da zunächst nur Leiter Recht und dann so eine Kombination aus Rechts- und Personalabteilung und habe da sehr befriedigende 10 Jahre gehabt, weil ich in dieser Zeit meine ganzen innerlichen Teile verwirklichen konnte. Und da konnte ich sozusagen meine Kreativität machen. Ich war 10 Jahre der Gestalter eines Prozesses, wo die Bank eine neue Strategie gefunden hat. Wer sind wir? Was machen wir? Ich habe Workshops gehabt mit Menschen und habe richtig was bewegt in der Zeit. Und dann ist Folgendes passiert, dass ich sozusagen im Leben aus dem Ruder gelaufen bin, ungefähr um 2008, 2009. Da war diejenigen, die vielleicht sich daran erinnern, die Finanzmarktkrise, die die Welt ziemlich durcheinander geworfen hat. Und wir hatten eine Bank mit einer ausländischen Muttergesellschaft. Und die hat damals Subventionen vom Staat nur bekommen mit der Auflage, ihre ausländischen Töchter alle zu verkaufen. Mhm. Und so begann 2009 der Prozess in dieser Bank, dass wir verkauft worden sind. Und da waren dann auf einmal alle Personalthemen nicht mehr wichtig. Da ging es nur darum, die Braut hübsch zu machen zum Verkaufen. Und sind dann später auch an amerikanische Finanzinvestoren verkauft worden. Und ich erzähle das jetzt deswegen, weil das ist extrem wichtig, weil 2009 war ich zum ersten Mal wirklich in der Lage, dass ich selber hätte entscheiden müssen, was ich tue. Also vorher war es Schule, Abitur, Banklehre, Arbeit in der Bank, Prozess da. Das waren eigentlich alles Dinge, die sozusagen, wenn man einmal den Weg eingegangen ist, dann zwangsläufig waren. Und 2009 war ich zum ersten Mal in der Situation, dass ich selber hätte entscheiden müssen, die sind okay und ich bin auch okay, aber wir passen nicht zusammen. Ich muss da weg.
Aber du wurdest nicht gefragt. Das ist jetzt zurück in der Retrospektive.
Ich wurde nicht gefragt. Genau. Beziehungsweise
also bewusst war es dir nicht, dass du die Entscheidung hast.
Bewusst war es mir nicht. Bewusst war es mir. Ich hätte damals die Entscheidung treffen müssen. Mhm. Ich konnte sie aber nicht treffen, weil ich eben sozusagen doppelt geprägt war über meinen Vater.
Nicht darauf programmiert wurdest.
Auch so wichtig. Ja. Ich bin programmiert worden, über meinen Vater in solchen Situationen mit Ohnmacht zu reagieren. Der stand immer daneben und was mache ich jetzt? Mhm. Also ohnmächtig zu reagieren. Und ich hatte ja dieses Muster implementiert, Kind werden ordentlicher, angepasster Bankangestellter. Sodass ich sozusagen dieses Navi, was da im Hinterkopf lief, belautete, meine Verhaltensmuster ist Ohnmacht und mein Verhaltensmuster ist sein ordentlicher Bankangestellter. Ich kann da nicht ausbrechen.
Hättest du denn da schon Ideen gehabt? Also in der Retrospektive schon? Ja, damals schon.
Okay. Genau. Mhm. Ich hatte damals schon Ideen und die spielen jetzt auch eine Rolle dabei. Sozusagen 2009 fing es an, dass ich dann letztlich 2014 in so einem Riesencrash gelandet bin. Also 2009 war die Zeit, wo ich eigentlich, ich habe es damals nicht getan und ich habe ja gerade ganz am Anfang gesagt, alles, was im Leben ist, ist richtig so, weil wenn es nicht richtig wäre, wäre es so nicht passiert. Also das ist so gewesen, wie es gewesen ist und ich habe eben von 2009 ein paar Jahre lang in der Bank weiter rumlaviert und habe überlegt, was mache ich jetzt, bleibe ich da noch, will wir verkauft werden, irgendwann kommt meine Zeit wieder und habe dann mich eigentlich damit getröstet, dass irgendwas in der Zukunft kommt. Und dann ist zum ersten Mal etwas passiert, was mir auch ein großes Bedürfnis ist, an Menschen weiterzugeben. welche auch schädlichen Wirkungen Coaches haben können in verschiedenen Bereichen. Mhm. Also zum einen Coaches aus dieser ganzen, ich nenne sie mal ganz vorsichtig die Spiri-Häschen, die aus so einer ESO-Ecke kommen und dann sozusagen alles mit den Engeln und was weiß der Teufel was lösen wollen und mit irgendwelchen anderen Dingen, gar nicht abwerten oder vielleicht werte ich es doch ab, weil ich einfach im Nachhinein finde, das war ziemlicher Murks, was da in dieser Welt auch passiert und mir passiert ist. Dann gibt es die nächste Ebene, Business Coaches und die ganzen Marketer. Aber 2011 bin ich an einem dieser, wenn wir sie mal an dieser eher spirituell angehauchten Alternativmediziner-Coachin geratet. Und die hat in mir es geschafft, Luftschlösser mit aufzubauen, was wir sozusagen alles beruflich zusammen machen können. Und da habe ich nur nicht gemerkt, dass ich mich in dieser Beziehung verstrickt habe in...
Eine Zwischenfrage, Jochen, Luftschlösser, nennst du das zumindest mal eine Richtung?
Ja, dass ich mit ihr zusammen irgendwelche, dass ich mit ihr zusammen Seminarzentrum aufmache und wir zusammen Persönlichkeits...
Aber währenddessen hast du ja noch immer bei der Bank gearbeitet.
Genau. So, ich bin ja in der Bank gewesen, aber wir sind ja gekommen von 2009. Ja. Ich habe durchaus schon angefangen, mich nebenher für solche Dinge zu interessieren, bin dann aber in so eine Gemengelage gefunden, dass ich vielleicht sogar ein wenig in die Frau verliebt war, dass ich von ihr gecoacht worden bin und dass ich sozusagen sie auch noch finanziell ziemlich unterstützt habe. Nicht? Weil ich habe ja über meine Mutter dieses Programm mitgenommen, übernommen. Ne? Ich habe es mal so genannt, Jochen der Witwen- und Waisenretter, der sozusagen da sozusagen für andere was tun musste, um was zu bekommen. Und die habe ich auch noch ziemlich unterstützt. Und das ist natürlich eine Gemengelage. Also du kannst nicht von jemand innerlich was als Mensch wollen, Coach sein und dann noch mit ihr Unternehmer sein zu wollen und dann noch sie auch noch zu fördern. Das war natürlich eine Gemengelage, in das ich da reingeraten bin, was so nicht gut ging. Okay. Und dann ist es so gewesen, dass ich eben mit dieser Frau an der Luftschlösser, wir haben uns damals sogar gemeinsame Büroräume angeguckt, die wir hätten mieten können. Und ich habe gar nicht gemerkt, damals nicht gemerkt, dass das alles ja nicht Realität war. Das war ja alles Wunschträume. Das waren Wunschträume, um aus dieser Bank rauszukommen. Aber da war ja noch dieses Band, ne, Jochen, du musst der angepasste Banker sein, du kannst da nicht raus. Da waren eigentlich unbewusst diese zwei Strömungen. Diese eine ging immer nach vorne und dann kam so ein Gummiband, was mich immer wieder zurückgerissen hat. Und dann war es so, dass Ende 2013, dann ging es nicht mehr weiter. Dann habe ich diesen innerlichen Spagat zwischen, ich bin in der Bank unzufrieden, ich mache auch meinen Job nicht mehr gut und ich baue jetzt irgendwelche Luftschlösser aus, die nicht Realität sind. Das hat dann innerlich zum Zusammenbruch geführt. Und das ist auch eine meiner Thesen ist, liebe Männer, ihr könnt euch vor den Problemen des Lebens nicht drücken. Wenn ihr das tut, dann schmeißt ihr euch das Leben irgendwann gnadenlos vor die Füße. Und dann ist es so, dass der eine Teil sich dann vielleicht umbringt, dass der andere Teil sich damit gar nicht beschäftigt und dann in irgendwelche Ersatzdrogen wie Alkohol, Spielen, Rauchen, was da immer gerät, um sich damit zu betäuben. Aber die Themen, die man von selber nicht angeht, schmeißt einem das Leben vor die Füße und dann ist es eben die Frage, wie man damit umgeht. Und bei mir war es so, dass ich Ende 2013, Anfang 2014 dann völlig zusammengeklappt bin. Also ich habe da wochenlang nicht mehr geschlafen, ich war in meinem Job nicht mehr gewachsen gewesen. Ich hatte nur Panikattacken, weil ich eben für mich merkte, ich war eigentlich in so einem luftleeren Raum, so nach dem Motto, in der Bank wird es nichts mehr. Die haben jetzt langsam geblickt, dass ich da nicht mehr reinpasse. Und ich habe aber auch keine Alternative, weil die Alternative, die ich mir aufgebaut zu haben, war nur ein Luftschloss. Und da hat der Körper dann gesagt, so jetzt tilt game over. Dann war das, was gerade sagte, sagt die Seele zum Körper, sagt du es ihm auf mich.
Verdammt. Hört er nicht. Was genau ist passiert?
Und dann bin ich, was ist genau? Ja, dann bin ich in der Klinik gelandet. Und das, was da passiert ist, habe ich mal auch verarbeitet mit einem kleinen Video, was ich ja auch auf meiner Seite zu finden ist. Und der Titel lautet, Selbstmord ist eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. Damals war es wirklich so, dass ich hatte das nie tatsächlich vor zu tun, aber ich hatte natürlich die Gedanken. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich auch einmal, als ich in der Klinik war, mit meinem Auto damals da mit 180 über die Autobahn hier gefahren bin, wo man nur 120 fahren durfte, mit dem Ziel, ich brauche jetzt eine Brücke. Verstehe. Und Gott sei Dank waren vor allem Brücken Leitpflanzen. Das war aber sozusagen, das ist so dieser Punkt, da wusste ich nicht mehr weiter. Und das ist auch dieses, ein Freund hat mir das gesagt, ne? Selbstmord ist eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem. Nur wenn du in der Krise bist, kannst du nicht erkennen, dass das Problem vorübergehend ist. Da ist das Problem für dich unlösbar. Ne? Und Menschen in der Krise, die wollen nicht sterben, die wollen einfach nur aus dem Jetzt weg. Also so nicht mehr, Hauptsache was anderes. Und dann kommt das eben nochmal raus. Und so bin ich dann 3 Monate in der Klinik gelandet und
hast du dich selbst eingewiesen? Also vielleicht einfach mal eine wichtige Frage.
Ja, sagen wir mal so, ich habe dazu beigetragen, indem ich in diesen Panikattacken mit diesen Gedanken beim sozialpsychiatrischen Dienst hier gewesen bin, ne? Und habe dem meine Geschichte erzählt und der hat mir gesagt, ja, okay, tolle Geschichte, melden Sie sich bitte da in der Klinik, ich werde da morgen anrufen, wenn Sie da nicht sind, kommt die Polizei. Mhm. Also der hat sozusagen gesagt, okay, da ist jemand, der braucht Schutz und wenn er das nicht alleine macht, dann gehen wir ihm die Hilfe. Also wenn du so wolltest, habe ich mich selbst eingewiesen, indem ich eben mittelbar mich da beraten lassen und bin da reingekommen.
Ich finde die Frage an der Stelle einfach deswegen wichtig, weil ich auch schon Berührung hatte mit psychischen Erkrankungen. Wir haben am Anfang gesagt, die Freiwilligkeit muss da sein, damit das funktioniert. Ne? Ja. Deshalb habe ich gefragt.
Okay. Ja, gut, die Freiwilligkeit war jetzt bei mir natürlich vordergründig da, aber letztlich war das so unfreiwillig auch Verstehen. Nicht. Wenn einer mit Panikattacken auf dem Boden trommelt in seiner Wohnung und nicht mehr schlafen kann und völlig fertig ist, dann ist das
und
schon...
Und der Hinweis auf die Polizei, die kommt...
Falls da kann man da nicht mehr so richtig... Okay. Da habe ich natürlich die Initiative ergriffen, aber so ganz freiwillig war das natürlich nicht mehr. Mhm. Aber das war ja deswegen auch so dramatisch, weil ich ja, anders als ich es Menschen heute empfehlen würde, es so lange habe laufen lassen. Mhm. Also das ist ja sozusagen, es ist ja immer so... Als Mediator lernst du, Konflikte verhindert man, indem man ein kleines Konfliktchen schon anspricht. Also sozusagen gar nicht erst 7 kleine Konfliktchen auflaufen lässt, bis der Große kommt, sondern sie sofort ansprichst. Mhm. Und in dieser damaligen Phase, und deswegen ist es mir auch ein Bedürfnis, Menschen heute zu helfen, weil natürlich weiß ich, dass sich mit den Themen in der Mitte des Lebens zu beschäftigen, ist für viele Menschen nicht druckvoll genug. Also Menschen reagieren ja häufig immer nur dann, wenn der Kittel irgendwie brennt und sie gar nicht anders mehr können. Ich halte es für sinnvoll, dass Menschen in der Mitte des Lebens einfach mal sich mit diesen Fragen beschäftigen, allein um zu gucken, ist da irgendein Störpotenzial, was da kommen kann. Und von daher ist es eben wichtig, sich rechtzeitig damit zu... Das ist mir damals eben nicht gelungen, deswegen war die Frage, dass ich in dieser Klinik gelandet bin, dann nicht mehr so ganz freiwillig. Aber ich war da nun mal in diesem 3 Monaten. Und ich will diese Zeit jetzt gar nicht weiter besprechen. Lassen wir es einfach mal da stehen. Ich war in der Klinik und ich bin rausgekommen mit dem Gefühl, ich bin gesund geworden, obwohl ich da war, nicht weil ich da war. Das war vieles, was da nicht so richtig gut gelaufen ist. Aber wie dem auch sei, ich war dann in dieser Zeit in der Klinik, weil eben der Körper zusammengebrochen ist, weil es sozusagen dieser innerliche Widerspruch zwischen ich baue Luftschlösser und ich muss aber in der Bank bleiben, nicht zu lösen war. Bin dann in dieser Klinik gelandet, bin dann natürlich erstmal Monate aus der Bank raus gewesen und bin dann nach der Zeit in der Bank, weil ich noch nicht körperlich anders in der Lage war und weil ich ja bisher nur Luftschlösser hatte, wieder in der Bank gelandet. Also wenn ich eine sinnvollere Alternative gehabt hätte, wäre ich da natürlich nicht wieder hingegangen, aber die hatte ich nicht. Und so bin ich in dieser Bank wieder gelandet. Und das ist eben etwas, dieser Crash, das, was ich gerade nannte, mit das Leben schmeißt einem die Themen vor die Füße. Und wenn man es so lange laufen lässt wie ich, aus welchen Gründen auch immer, ist eben der Crash umso heftiger. Mhm. Aber der muss nicht sein. Mhm.
Und es gibt ja auch den Spruch, dass das Leben dir die gleichen Baustellen immer wieder vor die Füße schmeißt, bis du sie löst. Genau. Das bedeutet, du kommst dann in die Bank und das Thema ist ja nicht gelöst, die Baustelle. Was ist dann passiert?
Ja, genau, dann kam der nächste Coaching, die nächste Coaching-Stufe dazu, die ein Desaster gewesen ist. Ich erzähle das deswegen, weil ich habe fast noch ein Hühnchen zu rupfen mit dieser ganzen Branche, weil ich finde, dass 2/3 dieser Menschen da draußen eigentlich eine ziemlich unverantwortliche Dinge tun. Da, den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen, diese ganzen Erfolgscoaches, diese Chaka machen, tun rauf und runter, diese ESO-Coaches, diese Business-Coaches, diese Marketer, die alle sozusagen ihr eigenes Profit im Vordergrund haben, die den Menschen keine Landkarte vermitteln, an der sie sich orientieren, sondern die ihnen angeblich irgendwelche konkreten Erfolgstipps verkaufen, was sie zu tun haben. Mhm. Und ich bin in dieser Bank wieder gelandet. Ich habe dann natürlich da im wahrsten Sinne des Wortes kein Bein mehr auf dem Boden bekommen. Ich hatte dann auch nur noch einen 3-Tages-Job statt 5 Tagen. Ich bin dann da ziemlich kaltgestellt worden in der Bank, in der Rolle, eigentlich habe ich da sozusagen, wie man das so sagt, als Pferd mein Gnadenbrot. Gnadenbrot bekommen. Also, ganz scharfe Menschen, die Menschen loswerden wollen, das war meine Strategie bei der Deutschen Bank, die setzen dann Menschen in den Keller und lassen ihnen den ganzen Tag das Handelsblatt lesen. Mhm. weil sie nichts mehr für sie tun haben und wollen sie dann Wirbel machen. Und so ungefähr ist es in der Zeit auch gewesen.
Wie lange ist das gewesen? Also wie lange hat das
gedauert? Das war dann von 2015 war ich in der Bank wieder zurück und 2016 habe ich dann einen dieser allglatten Business-Coaches kennengelernt. Ja, so ein smarter Typ, der auf irgendeiner anderen Veranstaltung mich dann in der Pause angeblubbert hat und der dann sozusagen voll auf diese Schiene gegangen ist, mit der diese Erfolgscoaches leben, den Leuten zu zeigen, wie unzufrieden sie in ihrem Job sind und ihnen dann als Allheilmittel anzubieten, ich zeige dir aber, wie es geht und wie du dich selbstständig machst. Mhm. Und das finde ich, da habe ich wirklich echt mit dieser Branche noch echt ein ernstes Wort zu reden, weil das ist für 80% der Menschen falsch, was die sagen. Mhm. Und das ist deswegen falsch, weil Klaus Eidenschink ist ein von mir sehr geschätzter Coach, Berater, der auch in einem Business-Portal hier aktiv wird. Der hat mal so einen Post gemacht zum Thema Entelechie und Energie. Also das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Aristoteles hat gesagt, es gibt zwei Energiemodi, in denen Menschen arbeiten können. Das eine ist der Energiemodus. Tun, machen, planen, Ziele setzen, Milestones rauf und runter, Ziele hinterher rennen mit dem Kopf, planen. Das ist der Energiemodus. Mhm. Und der Entelechie-Modus ist der fließen lassen, handeln lassen, gucken, was das Leben so mit sich bringt. In der daoistischen Strömung heißt es Wu Wei, Handeln durch Nichthandeln. Mhm. Das heißt jetzt nicht handeln im Sinne von, ich bleibe jetzt hier auf meinem schönen roten Sofa, was hier neben mir ist, sitzen und gucke, dass die Welt mir von alleine ins Haus kommt, sondern Handeln durch Nichthandeln weiß, ich begebe mich in die Welt und dann greife ich auf, was da passiert. Das habe ich aber nicht vorher geplant. Mhm. Das Interessante ist, dass alles, was in den letzten Jahren in meinem Leben passiert ist, ist im Entelechie-Modus, im sich entwickeln lassen Modus. Entstanden. Und diese Coaches, an denen ich geraten bin, der war voll im Energiemodus. Der wollte mir sein Modell auf obstruieren, sozusagen sein Jahrescoaching, was er gemacht hat, auch das Richtige für mich und ich soll das machen. Bin sozusagen voll gegen die Wand gelaufen, weil das Ziele waren, die mir mit der Kopf gesetzt hat. Mhm. Und der hat es geschafft, wie diese Coaches in den Bereichen, die arbeiten ja alle nach dem Motto, im ersten Gespräch zeigen sie den Menschen die vermeintliche Hölle ihres Lebens auf. Ne? Und das sozusagen, er hat mir die Hölle meines Lebens im Beruf aufgezeichnet. Mhm. Ne? Dann zeichnen sie dir in der nächsten Stufe den vermeintlichen Himmel auf. Wie toll das ist, wenn du selbstständig bist und wenn du aus der Bank raus bist. Da kommst du in das nächste Luftschloss. Mhm. Ne? Und dann kommt der nächste Schritt. In den Himmel kommst du aber nur mit mir. Mhm. Also da wird auch noch ausgeblendet, dass es noch 17.000 andere Coaches gibt, sondern nur du als Coach bist der dich in den Himmel führt.
Fünf oder sechsstellig, genau. Ja.
Ja, genau. Und dann bist du wenn dann das Große noch nicht lahm genug gelegt ist, dann kommt noch die Rabatt- und die Zeitkeule. Mhm. Ja, dann kommt die Keule, ja, aber das Angebot nur heute Abend bis 24 Uhr. Mhm. Ne? Und weil du es bist, statt 16.400 heute nur 9.800. Mhm. Und das ist sozusagen dieses Muster, mit dem ich auch ein bisschen aufräumen will, weil ich habe da innerlich wirklich, ich habe dadurch viel gelernt in meinem Leben, aber es hat mich auch sehr, sehr viel Geld, Zeit und Energie gekostet, dass ich darauf reingefallen bin. Und dieser Business Coach, mit dem ich gearbeitet habe, der hat sozusagen versucht, oder beziehungsweise ich habe eben, weil ich ja, er hat ja sozusagen in mir die Hölle aufgegriffen meines Berufslebens und hat in mir das Bild vermittelt, er führt mich in den Himmel des selbstständigen Arbeiten. Und das hat nicht funktioniert, weil die Ziele nicht die richtigen. Mhm.
Das heißt, du hattest dich schon mal versucht, selbstständig zu machen in der Zeit mit der anderen Business-Idee.
Mit einer anderen Business-Idee, mit der Idee, so eine Art so eine Jahrescoaching zu machen, wie das der Coach auch gemacht hat, mit Menschen über ein Jahr verteilt an den Themen zu arbeiten. Verstanden. Das war schon eine Idee, die da war, aber die war nicht meine. Das war sozusagen eine von ihm übernommene Idee. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich damit auch gescheitert bin, weil es nicht das Richtige gewesen ist. Der zweite Coach. Und dann bin ich altersmäßig aus der Bank ausgeschieden, aus verschiedenen Gründen. Dann hat die Bank sozusagen, die haben ja sozusagen Finanzinvestoren bekommen. Ich bin in so einer Rolle in der Bank gewesen, wo ich eigentlich nur kaltgestellt gewesen bin. Und dann haben sie über eine Betriebsänderung und Sozialplan, Interessenausgleich meine Stelle entsorgt und da konnte ich nichts dagegen machen. Ich bin dann sozusagen aus der Bank raus, war dann natürlich auch heilfroh, dass ich da raus war, weil es ja nicht mehr das Richtige war. Mhm. Und dann war ich noch ein Jahr in so einer Transfergesellschaft. Transfergesellschaften sind Gesellschaften, die Menschen, die aus einem Unternehmen entlassen werden, erstmal geparkt werden für ein Jahr, ne? Sozusagen da noch teilweise auch staatlich unterstützt Geld bekommen, mit dem Ziel, sie entweder in einen neuen Job zu bringen oder aber in den Ruhestand zu führen, so wie es bei mir
dann war.
Gewesen ist. Und so bin ich dann danach in den Ruhestand gegangen, wobei ich, du merkst ja schon, wir würden diesen Podcast jetzt nicht machen, wenn ich in Ruhestand sehen würde. Ruhestand ist das Wort für das, was ich jetzt tue, aber nicht Ruhestand. Mhm. Und dann ist für mich glücklicherweise gelaufen, dass ich bin als Jurist 25 Jahre als Rechtsanwalt zugelassen gewesen, und als Rechtsanwalt hatte ich den unschätzbaren Vorteil, mich von der deutschen Rentenversicherung befreien lassen zu können, und war dann als Rechtsanwalt zugelassen. Und das hat deswegen dazu geführt, dass ich damals 2020 schon meine Renten in Anspruch nehmen konnte. Mhm. Das hat mir sozusagen damals im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Mhm. Weil ich die Rente der deutschen Rentenversicherung hätte ich erst 5 Jahre später bekommen. Mhm. Also so bin ich dann in den Ruhestand gekommen. Und dann hat das begonnen, was wir jetzt gerade machen. Und dann ist nochmal die nächste Stufe dazugekommen. Deswegen habe ich da auch da noch wieder vielleicht so ein kleines Hühnchen zu rupfen. Aber auch die Sache hat mich weitergebracht. Ne? Dann war ich schon auf der Idee, was ich machen möchte. Ne? Und bin dann nochmal auf so ein Marketing-Typen reingefallen, ne? Der sozusagen auch wieder mit so einem, ne, aus meiner Sicht unseriösen Call die Leute da reingetrieben hat, am Ende ihn zu buchen. Mhm. Ne? Und dann habe ich sozusagen, in meinem Leben die Erfahrung spirituelle Coaches, die Erfahrung Business Coaches und die Erfahrung mit den Marketern alle mitgemacht. Mhm. Ne? Und ich könnte jetzt natürlich sagen, liebe Leute, die habe ich alle für euch mitgemacht, damit ich euch das Wissen weitergeben kann. Das ist natürlich Quatsch, aber ich habe daraus ein für mich noch mehr intrinsisch motiviertes Bedürfnis, sowohl Männern zu helfen, dass sie in der Mitte des Lebens erwachsen zu werden, als auch sie davor zu bewahren, zu dieser Art
den gleichen Mist zu machen.
Okay. Den gleichen Mist zu machen.
Auf Deutsch gesagt. Ich glaube, ich würde noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, gar nicht in vielleicht in deinen Lebenslauf, einfach nur für eine Begrifflichkeit. Du hattest gerade den Begriff erklärt, sagen wir mal nochmal, Entelechie oder wie hieß das?
Entelechie und Energie,
ja. Ganz genau. Und du hast gesagt, alles, was du jetzt machst oder seit dieser Zeit machst, weil das auch dieses Chaka-Chaka machen, Leistung bringen, das war so die Vergangenheit, und du hast endlich jetzt für dich auch kapiert, dass es auch anders geht. Und alles, was jetzt entsteht und irgendwie auch kreativ entsteht, ist aus dieser anderen Energie. Also Entelechie kommt, das kann man das so mit dieser weiblichen, männlichen Energie vergleichen, wenn man dann in den asiatischen Raum guckt, da wird ja dann auch mit Yin und Yang versucht zu erklären, kann man das vergleichen, und das ist einfach die gleiche Begrifflichkeit, nur aus zwei verschiedenen Studien.
Man kann das vergleichen, aber da stoßen wir gleich in ein anderes polarisierendes Nest, aber ich spreche es trotzdem an. Weil ich persönlich kann zum Beispiel gegenwärtig mit diesen ganzen, es gibt 27 Geschlechter und diesem ganzen Kram überhaupt nichts anfangen. Weil es gibt für mich biologisch 2 Geschlechter. Es gibt biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die sind so, gar keine Frage. Die sind hormonell bedingt. Das ist einfach so. Also Testosteron macht dem Körper was anderes als Östrogen, gar keine Frage. Das heißt, 20% der Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind biologisch bedingt. Aber jetzt kommt meine Theorie, Jochen Bethke, ist, die anderen 80% sind menschengemacht. Die sind nicht biologisch, sondern die sind kulturell geprägt. Und wenn man kleinen Jungs rosafarbene Hosen anziehen würde, dann würden sie die tragen und umgekehrt auch. Das heißt, es gibt für meine Begriffe C.G. Jung hat mal gesagt, es geht für Animus und Anima in einem zu decken. Der Mann müsse die Frau in sich entdecken, die Frau den Mann in sich. Ich finde, für mich wird ein Schuh da draus, wenn es gelingt, dass Menschen ihre menschlichen Potenziale und ihre Eigenschaften leben, die eben nur sozusagen geprägt von außen, ne, für weiblich gehalten werden und für anders für männlich gehalten. Aber das ist nur eine Prägung von außen. Also empathisch zu sein, auf andere Menschen zuzugehen, ist auch männlich, aber es wird Männern abtrainiert. Man spricht es eher Frauen zu als Männern zu. Das ist aber für mich weder männlich und weiblich. Das sind einfach Eigenschaften, die sozusagen von außen geprägt werden.
Okay.
Und für mich ist eben ganz wichtig, dass dass sozusagen dieses Entelechie und Energie, ja, man kann diesen Modus, ne, männlich-weiblich, kann man so tun. Mhm. Man sagt ja auch häufig sozusagen, man muss weiblich zu sein, ist eher weicher sein, fließen lassen zu können, und männlich ist dieser Energiemodus. Also da bin ich ganz bei dir, dass man das auch so definieren kann.
Genau, ich glaube gerade, wenn man diesen Vergleich zieht, und das, da möchte ich jetzt einfach 2, 3 Sätze wieder dazu sagen, weibliche und männliche Energie darf nicht verwechselt werden mit feminine und maskulinen hormonellen Zustand, also beziehungsweise körperlichen Merkmalen der Menschen. Das sind zwei verschiedene Dinge und das ist ganz wichtig, weil wenn ich gerade, wenn ich das Thema anspreche, wenn ich von Energien spreche und männlich, weiblich, dann fangen gerade auch Frauen und die Männer meistens an, genau das Thema zu beleuchten, was du gerade gesagt hast. Es geht um irgendwelche 18.000 Geschlechter. Nein, mir ging es wirklich tatsächlich darum, nochmal zu erwähnen, um diese Diskussion und dieses Gespräch jetzt nicht in den Feminismus oder Patriarchat oder sonstige gesellschaftlichen Themen, kritischen gesellschaftlichen Themen gerade wieder aufzumachen, hatten wir am Anfang so ein bisschen Prägung, Sozialisierung und alles, was und Programmierung, das hatten wir ja auch in deiner über deine Kindheit festgestellt. Es ging eben wirklich einfach nur darum zu sagen, das hast du ja gerade auch gut zusammengefasst, vielleicht ist diese Begrifflichkeit auch besser, dann haben wir überhaupt keine geschlechtsspezifische Zuweisung, sondern es geht einfach nur darum, dass jeder Mensch Merkmale hat und die können sowohl Empathie sein als auch Chaka-Chaka-Leistung. Ne, beides ist okay, beides ist möglich und je nachdem, wie der Mensch gestrickt ist, welche Gene ihm unterliegen und welche Sozialisierung kann von dem einen mehr oder weniger sein. Und wir haben ja auch gelernt und gerade in unserer, und da komme ich wieder auf die Gesellschaft, da komme ich wieder auf unsere moderne Zeit oder jetzige Zeit, weil die können wir ja nicht ausblenden. Wir können ja nicht sagen, der Mensch darf bleiben, wie er vor 2000 Jahren war. Wir müssen ja überleben, wir müssen ja durch den Tag gehen. Und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, wenn auch wir Frauen irgendwann mal sagen, ja Leute, aber wenn wir nur empathisch sind und nur hilfsbereit, dann kommen wir auch nicht weiter. So, wir müssen morgens aufstehen, wir müssen Termine machen, wir müssen packen, wir müssen Kinder zurecht machen, organisieren, den Haushalt, was auch immer. Also müssen nicht, dürfen, sagen wir mal dürfen. Oder wir teilen uns das auf oder wie auch immer. Also beide Geschlechter haben heute vielleicht das Privileg, lass uns das positiv formulieren, beides zu leben und beides an sich zu entdecken. Und da kommen wir jetzt zu diesem Thema.
Das sehe ich auch so. Wie auch immer, also da bin ich ganz bei dir, beide haben heute das Privileg, das zu entdecken. Wie auch immer sie das leben. Die einen brauchen dazu, ich brauche 5 Geschlechter und die anderen brauchen, so wie ich, einfach nur die Aufarbeitung. Ja, es gibt menschliche Eigenschaften, die man männlich und weiblich bezeichnet. Die sind aber im Grunde genommen menschliche Eigenschaften und die gilt es zu entdecken.
Und warum ich da jetzt so interveniert habe, ich habe jetzt gedacht, unser Ziel am Anfang des Gesprächs war ja, die Männer nicht abschalten zu lassen oder bei dem Thema dran zu bleiben. Und ich möchte nicht, dass die Männer jetzt dazu so ein bisschen animiert werden durch irgendeinen falsch geprägten oder anders geprägten Begriff, zu sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich zu einer Frau werden, weiblich werden, damit natürlich alles läuft. Nein, auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Also,
das war ja gerade der Versuch meiner vielleicht nicht so ganz gelungenen Erklärung, Männer, ihr müsst jetzt keine Frau werden, um empathisch zu sein, sondern ihr müsst einfach diese Eigenschaften auch zulassen und einfach erkennen, dass wir sozusagen heute das Privileg haben, dass wir das beide leben.
Weil wir Menschen sind und beides fühlen.
Wenn Menschen beides fühlen. Und interessanterweise ist ja, jetzt kann ich auch wieder einen Hieb in die andere Richtung loswerden. Richtig erfolgreich im Beruf werden ja auch die Frauen, die wiederum die ganzen negativen männlichen Eigenschaften übernehmen. Also die Wegbeißerin, diese unangenehmen männlichen Dinge übernehmen, die haben dann im Beruf auch wieder Erfolg. Das heißt, es ist ja keineswegs so, dass eine Frau automatisch eine bessere Führungskraft ist. Das kann sie sein, aber der Mann kann genauso gut eine bessere Führungskraft sein, wenn sie sozusagen ehrlich, empathisch und wertschätzend mit Menschen umgeht.
Genau so ist das. Es geht also nicht, genau.
Genau, und auf diese Entelechie und Energie nochmal zu kommen, jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Ich war jetzt eine Woche in Venedig. Das war für mich wirklich eine der Hammerwochen meines Lebens. Also die hat auch damit zu tun, dass ich heute ja erwachsen, in meinem Sinn bin ich ja erwachsen geworden. Ich lebe ja jetzt sozusagen heute mein eigenes, ich lebe nicht mehr das Leben meiner Eltern, sondern ich lebe heute mein eigenes Leben und Ziel dieses Podcasts ist es für mich auch, meine Begeisterung darüber zu bringen, dass ich den Menschen Mut mache, es lohnt sich, das eigene Leben zu leben. Also es ist nicht nur einfach so ein Ding auf dem Papier, dass man seine Eltern loswerden muss, sondern das Leben fühlt sich ganz anders an, wenn du dein eigenes Leben lebst. Nicht mehr das Leben deines Vaters, der mir vorgegeben hat, wer ein angepasster, ordentlicher Bankangestellter, sondern mein eigenes Leben. So, und ich war jetzt eine Woche in Venedig. Und Venedig ist ein wunderbares Beispiel, um das, was ich mit Entelechie und Energie meine, darzustellen. Ne? Es gibt ja diesen Streit zwischen Ziele setzen und Leben laufen lassen. Also die einen sagen, alles nur laufen lassen. Und die anderen sagen, Ziele setzen. Ich plane sogar heute, weil ich morgen um 16 Uhr mache ich eine Pause, um aufs Klo zu gehen. Also man kann ja Ziele auch übertreiben oder man kann sie auch laufen lassen und gar nichts tun.
Was bist du für ein Typ?
Ich bin der Typ, 5-10% Energie und dann aber entlichen.
Verstehe.
Also das bedeutet, auf Venedig übertragen bedeutet das.
Ja.
Natürlich bin ich da nicht morgens aufgewacht und bin planlos in den Tag gestolpert, sondern ich bin in den Tag gegangen, indem ich mir gesagt habe, heute fahre ich nach Burano, nach Porcello, morgen fahre ich nach Cannaretto, mache das und das und gucke mir vielleicht sogar La Fenice, das Opernhaus an. Das war sozusagen eine ganz grobe Energievorgabe. Das mache ich heute. Aber alles innerhalb dessen war Entelechie, war fließen lassen. Ich habe immer so scherzhaft gesagt, ich bin auch leidenschaftlicher Fotograf. Ich bin dahin gegangen, wo ich meine Nikon hingeführt habe. Ne? Also ich bin losgegangen. Ich habe gesagt, heute fahre ich durch den Stadtteil Cannaretto, mache das und habe dann aber mehr nicht getan, als ich bin in den Stadtteil gefahren und habe dann geguckt, was passiert ist. Mhm. Und das finde ich ist der richtige Modus. Also sich begrenzt Ziele zu setzen, so dass ich also Rahmenumstände habe. Aber innerhalb dieser Rahmenumstände Offenheit für das habe, was passiert. Mhm. Das ist das, was ich gerade meinte mit Handeln durch Nichthandeln. Ne? Also ich gehe in die Welt draußen und wenn ich nicht in die Welt rausgehe, kann ja auch nichts passieren. Also niemand kommt, bringt mir hier gebratene Taufen auf mein Sofa, sondern ich muss schon rausgehen. Aber dann muss ich in der Lage sein, präsent im Hier und Jetzt aufzugreifen, was passiert. Dann ergeben sich die Gelegenheiten. Also die Dinge, von denen ich jetzt spreche, sind alle passiert in diesem Modus. Ich habe nicht mich am 1. Januar hingesetzt und habe gesagt, so für 2022 plane ich ein Buch, die zweite Halbzeit des Lebens. Habe ich nicht. Nein, ich habe mich mit den Themen beschäftigt und habe dann gemeinsam in Gesprächen mit Menschen das weiterentwickelt, ne? Und habe dann diese Metapher entwickelt, die jetzt zum Fußballthema kommt, lieber Mensch, guck dir mal an, das Leben aus der Perspektive eines Fußballspiels. Mhm. Tu dir es mal so, als ob du in der Mitte deines Lebens die Halbzeitpause hast, ne? Und gucke mal, wie im Fußball, wie war die erste Halbzeit, wie ist es gelaufen, was war nicht so gut, wo stehe ich jetzt überhaupt im Leben und wo geht's in der zweiten Halbzeit weiter. Und das ist das, was sozusagen für mich diese Metapher angetrieben hat mit der zweiten Halbzeit des Lebens. Und um jetzt auch nochmal gleich zu sagen, warum ich mich an Männer richte. Ja, ich finde, Frauen sind genauso wundervolle Wesen wie Männer auch und umgekehrt auch, will ich gar nicht vergleichen. Aber ich habe eben nun mal die männliche Energie mir und kann aus meiner männlichen Geschichte Männern mehr helfen als Frauen.
Absolut.
So, und etwas anderes, was mir noch wichtig ist, ist, wie finden die Menschen ihr Potenzial, das, was sie wirklich antreibt im Leben. Da habe ich mal vor Jahren schon intellektuell gehört, aber damals nicht verstanden. Da hat mir jemand gesagt, ich habe da, wo du deine größte Wunde hast, hast du der Welt am meisten zu geben.
Mhm.
Und meine größte Wunde, die ich im Leben hatte, war eben mein gestörtes Vaterverhältnis in Verbindung mit der daraus resultierenden beruflichen Situation, die im Desaster geendet ist. Das ist meine größte Wunde. Und da habe ich am meisten zu geben, weil ich damals als Personalleiter schon so ein empathisches Bild aufgebaut habe, dass die Menschen sich mir anvertraut haben. Und ich weiß ganz genau, ne? Ich weiß ganz genau, dass es unglaublich viele Jochens in diesem Alter 40 gibt, die genau die gleichen Themen hatten wie ich auch. Die genau die Themen haben, aber sich eben kulturell geprägt nicht trauen, sie anzusprechen.
Mhm.
Und es gibt diese Männer. Ich weiß, dass sie da sind. Mhm. Natürlich gibt es auch diesen Typ, ne? Firmenkundenbetreuer, dem sein Audi-Navi und seine Provision und seine goldene Uhr am wichtigsten war. Die gibt's auch. Obwohl ich auch schon fast wieder glaube, dass ein Teil davon das auch nur nach außen kompensiert.
Wollte ich gerade sagen. Innerlich
das nicht
zeigen genau.
zu können. Und diese Männer, das ist sozusagen, da habe ich am meisten zu geben.
Mhm.
Und dieses Programm Halbzeitpause für Männer heißt deswegen Halbzeitpause für Männer, weil wenn Männer und Frauen sich auf den Weg machen, mit ihren Themen zu beschäftigen und sie schon in einer Veranstaltung gehen, wo sie wissen, dass das passiert,
mhm. ne?
Da kann man eine gemischte Gruppe machen. Wenn ich aber Männer anspreche, die sozusagen, die ich ermuntern will, sich erstmals damit zu beschäftigen, dann ist es für mich sinnvoll, das nur unter Männern zu machen. Mhm. Weil ich verhindern möchte, dass dann dieser ganze Balzmodus und dieses ganze sich verstellen geht. Da ist dann eine attraktive Frau in der Gruppe und dann meinen die alle wieder, müssen sie alle wieder ihren tollen Macker zeigen. Und umgekehrt mag das ja auch so sein. Das mag ja bei Frauen.
Absolut.
Es gibt ja ganz bewusst
Absolut.
Auch Veranstaltungen, wo Frauen unter sich sind, damit mhm. diese geschlechterübergreifenden Themen keine Rolle spielen.
Ganz genau.
Und deswegen habe ich jetzt für mich die Idee, Ja, ich richte mich jetzt konkret an Männer. A, weil ich verhindern möchte, dass es diese Nicht-Offenheit in Gruppen gibt. Und B, ist es eben auch mein väterliches, mein männliches Thema. Da habe ich am meisten zu geben. Und da ist das mit der Metapher mit dem Fußball ja auch ganz wichtig. Weil ich glaube, das Titelbild des Buches, was ihr hier zu sehen, ist ja nicht umsonst so. Da legt einer im übertragenen Sinne den Ball auf den Mittelfeldpunkt für die zweite Halbzeit des Lebens. Und da geht es eben darum, ich habe in dem Buch ja, finde ich, gut dargestellt, darf ich von mir sagen, ich finde das Buch gut, keine Frage, dass ich da so ein Kapitel eingebaut habe, wo der Held, der Hauptdarsteller in dem Buch zu einem Freund nach Dortmund fährt und der bringt ihm dann die Metapher bei, das Leben eher spielerisch zu sehen und jetzt tu mal so, als ob das Leben Fußballspiel ist, jetzt lass uns die erste und zweite Halbzeit bilanzieren. Das macht ja Sinn, also Männer kannst du ja mit dem Fußball, es gibt ja für 8 von 10 Männern kannst du mit dem Fußballthema
absolut
erreichen.
Absolut, das stimmt.
Kannst du auch mit der Metapher erreichen, mit dem mit der Halbzeit.
Also ich finde tatsächlich die Metapher, das Bild, ich habe das Buch natürlich auch hier. Ich habe es bekommen von Jochen. Danke dir für dieses wundervolle Geschenk. Ich habe es nicht gerade geschafft zu lesen, aber ich habe überall mal reingelesen und habe ein Bild bekommen von dem Hauptprotagonisten mit dem Namen Christian. Ich interviewe hier viele Autorinnen und Autoren und mir hat mir mal eine Autorin gesagt, das ist eigentlich die langweiligste Frage, einen Autor zu fragen, wie viel von dir steckt in dem Hauptprotagonisten. Trotzdem stelle ich diese Frage, auch wenn das irgendwie Autoren alle immer nervt. Aber bevor du die Frage beantwortest, möchte ich trotzdem in eine Szene rein. Ziemlich am Anfang des Buches beschreibst du Christians 50. Geburtstag. Christian steht da auf dieser Party. Es sind ganz viele Leute eingeladen, irgendeine super coole Location. Alle freuen sich, alles ist fröhlich. Der Champagner fließt, alles ist teuer und nobel und hochwertig. Und Christian hat sich selbst zum 50. Geburtstag einen eigenen Wunsch erfüllt und schaut auf diese sehr teure, auf die er lange hingearbeitet hat, sehr teure Breitling-Uhr. So, dann steht er da und beschreibt die Situation so, dass er sagt oder denkt, nicht sagt, er hat jetzt lange darauf hingearbeitet. Jetzt hat er diese Uhr am Arm und in diesem Moment wird ihm klar, dass es sich nicht so anfühlt, wie er sich das vorgestellt hat.
Genau.
Er hat da ganz viel Freude erwartet und das Ziel erreicht und jetzt ist er 50 und alle sind da und alle freuen sich mit ihm und die Kohle ist scheinbar da, alles super und diese tolle Uhr ist endlich am Arm und das Gefühl tritt nicht ein. Und da möchte ich jetzt in diese Situation, gar nicht in Christians Situation, sondern allgemein, vielleicht nehmen wir dann auch irgendeinen einfach nur den Mann, weil ich glaube, mit dieser Geschichte holen wir auch wirklich viele Männer ab. Auch die gerade die Erfolgreichen, es gibt ja ganz viele, gerade Männer und in meinem privaten Kreis, ich muss nur ins Nebenzimmer gehen, kenne ich einen sehr besonders. Da ist ganz, ganz viel auch, ich will jetzt gar nicht über die Prägung sprechen, das würde jetzt zu persönlich gehen, aber da steht Leistung, Erfolg, männliche Energie ganz vorne. Und immer performen und immer auf Zack und bitte pünktlich, auch zum Familienessen pünktlich, keine Minute zu spät. Es ist ein unglaublicher Anspruch an sich selbst, aber auch an seine Umwelt. Ich lebe mit so Menschen zusammen, es ist echt interessant, manchmal herausfordernd. Und ich frage mich manchmal, und gerade bei meinem Mann, wenn wir sowieso schon bei meinem Mann sind, dann kann ich das ja offen sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass er unzufrieden ist, wenn er diese Dinge wieder erreicht, wenn er wieder am Zenit des Lebens steht. Ich glaube, der hatte schon einige hinter sich. Und trotzdem schafft er es, in die Natur zu fahren und das Zwitschern der Vögel zu genießen. Ich kenne aber andere Männer, auch im nahesten Umkreis, die dann diesen Berg erklimmen. Ich nehme mal jetzt einfach mal das Bild als Symbol. Oder diese Rudern tragen wie Christian. Und dann kommt dieses Gefühl, und das beschreibst du dann ja auch von Michael Schumacher, von Boris Becker, wenn die dann stehen und dieses eine Ziel erreichen.
Genau.
Und dann stellt sich dieses blöde Gefühl nicht ein. Was machen wir da? Und beschreib mal, ob du schon mal in der Situation warst. Wie lösen wir das Thema, damit das nicht den Männern unseres Lebens passiert, dass sie auf ein Ziel hinaus sprinten 50 Jahre, wenn es blöd läuft, sprinten und ihre gesamte Kraft und Energie verbrauchen, um dann da anzukommen und zu verstehen, jetzt habe ich Haus, Frau, Auto, dicke Uhr, alles da und das Glück fehlt, das Gefühl fehlt.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich mehrgleisig beantworten könnte oder müsste. Weil ich richte mich ja ganz bewusst an Männer, die schon in der Mitte des Lebens sind, denen das vielleicht genau passiert ist und denen ich dann sozusagen helfen möchte, wie sie sich dann neu programmieren können. Also ich glaube nicht, dass ich mit meinem Programm Erfolg hätte, wenn ich mich auch schon an 20-Jährige
Das glaube ich
richten
auch.
würde. Weil,
Absolut. Ja.
weil ich habe mal ein Buch gelesen, ihr merkt, Leute, da hinten steht das ein oder andere Buch, ne, von Tobias Esch und Eckart von Hirschhausen. Und die haben so wundervoll auch wieder diese Landkarte verbracht. Man kann das Leben in drei Phasen unterteilen, A, B und C. Die A-Phase ist die sozusagen der Beginn des Lebens. Da geht es in dem Modus Dopamin, schneller, höher, weiter, heiraten, Haus bauen, neues Auto, Karriere, Uhr, Urlaub auf den Seychellen, was auch immer. Da ist man voll in dem Modus nach außen zu leben. Und da ist sozusagen Dopamin im Vordergrund. Und dann kommt, und das ist biologisch sehr sinnvoll, in der Mitte des Lebens so eine Ernüchterung. Bei vielen Menschen kommt die Ernüchterung kommt eigentlich bei allen, aber manche leben sie und manche leben sie nicht und manche nehmen sie ernst und manche nehmen sie nicht ernst.
So ab 30 oder wie, wenn du
genau,
das
ja, ich wollte mal sagen, nicht dritteln, sondern in der Mitte des irgendwann so um die 40, 45 okay. kommt dann diese Phase, dass sozusagen dieser schneller, höher, weiter Modus nicht mehr so weitergeht. Dann sagt der Körper so, im Sinne nach, ey, Alter, das meinst du doch nicht ernst. Ne? Das, in dem Tempo soll das jetzt so weitergehen, das kann es doch irgendwie nicht sein, dass wir jetzt nur im Außen, nur wieder Karriere, nur wieder neuer Urlaub, nur wieder Neues machen und nur wieder neuen Zielen hinterherlaufen. Weil, das ist ja das, was ich da auch mit den Beispielen genannt habe, für Menschen, wenn Menschen sozusagen, Michael Schumacher hat, als er Weltmeister war, auf dem Podium geweint, weil er genau wusste, da gibt es nichts mehr drüber. Das war es jetzt mit dem. Ich kann kein anderes. Ich kann jetzt 7-mal Weltmeister werden, das ist aber nicht mehr das Gleiche wie einmal oder wie Boris Becker oder wie die anderen auch. Die haben dann ihr Ziel erreicht und dann kommt die große Ernüchterung. Ne? Im Japan heißt das, hinter jedem Tor steht ein neues Tor. Also ich bin durch das Tor gegangen und dann stehe ich davor, oh, hier steht ja schon wieder
noch ein Tor. Noch ein
und hinter jedem Berg, ne, kommt das neue Tal und dann kommt wieder der neue Berg. Also ich habe mal gelesen, die wichtigsten Berge im Leben sind die, die ich nicht bestiegen habe. Also wo ich dann einmal erkannt habe, ja, ne, ich kann jetzt auf die anderen 8000 auch noch laufen, aber dann bin ich auch nicht glücklicher dabei. Ich besteige sie nicht. Und dann kommt eben in der Mitte des Lebens diese Ernüchterung, dieses dann eher von Adrenalin, Stress geprägte, so kann es ja nicht weitergehen. Nicht? Und das zeigt sich bei den einen, indem sie unzufrieden mit dem Leben werden, so nach dem Motto, eigentlich wollte ich ja Bundeskanzler werden, ich bin aber jetzt nur so ein einfacher Bankangestellter, das Leben geht ja an mir vorbei, ich muss jetzt noch in der zweiten Halbzeit noch 1000 Tore schießen. Und bei den anderen kommt dann eher so dieses Gefühl, ja, ich habe ja jetzt schon alles gelebt, was mache ich denn in den nächsten 40 Jahren noch? Muss ich das Leben jetzt noch irgendwie nach Hause schaukeln oder was ist denn jetzt eigentlich noch angesagt? Das heißt, es gibt sowohl die Strömung von links, ne? Ich bin unzufrieden, weil ich noch was nicht erreicht habe, als auch von rechts, ich bin unzufrieden, weil ich ja schon alles erreicht habe, die dann in der Mitte des Lebens irgendwie hochkommen.
Lass uns mal bei der zweiten Gruppe bleiben, weil die mich persönlich, wie gesagt, angeht. Was erwartet mich noch? Wie viele Berge müssen wir hier als Familie noch erklimmen mit ihm zusammen?
Mensch? Nein. Sagen wir mal so, sie müssen keine Berge mehr erklimmen.
Ja, verstehe.
Sondern ich finde, Dieter Lange ist so ein Business Coach,
ja,
der hat mal gesagt, die Leute kommen zu ihm, die Vorstände kommen zu ihm und sagen, guck mal, ich habe jetzt meinen neuen Learjet und mein Auto, ich bin immer noch nicht glücklich. Mhm. Sag mir doch mal, was ich jetzt endlich tun muss, damit ich glücklich werde. Und dann kommt für mich eben, und deswegen finde ich auch die Metapher mit dem Fußballspiel so treffend, ne? Weil in der ersten Halbzeit schießt man auf dieses Tor und dieses Tor steht für schneller, höher, weiter, machen, tun im Außen. Ne? Dann kommt die Halbzeitpause, wo man sagen kann, will ich das eigentlich so weitermachen? Und dann kommt die zweite Halbzeit und in der zweiten Halbzeit schießt man auf ein anderes Tor. Da schießt man nicht mehr auf diese schneller, höher, weiter Karriere im Außen, neue Breitling-Uhr-Tor. Deswegen hat ja Christian in dem Buch auch gemerkt, oh scheiße, jetzt habe ich dir auf die Uhr hinarbeitet und nun habe ich sie und finde es eigentlich genauso blöd wie vorher auch. Was hat mir das jetzt gebracht? Mhm. Also es gibt eine Geschichte von einem Vorstand einer Bank in München, der hat mal erzählt, dass er 20 Jahre darauf hingearbeitet hat, Vorstand zu werden. Und dann ist das endlich geworden. Und dann hat er am Schreibtisch gesagt, oh, das war's jetzt. Dafür habe ich mir jetzt 20 Jahre den Arsch aufgerissen, um mir jetzt vorzustellen, was ist jetzt eigentlich anders geworden daran. Und deswegen geht es für mich darum, in der zweiten Halbzeit endlich dann zu erkennen, dass ich natürlich kann ich habe auch eine tolle Uhr, die gefällt mir auch. Ich mache heute auch Urlaube. Ich gebe heute auch Geld aus. Aber ich gebe kein Geld aus, um mit diesem Geld ausgeben und mit den Zieleerreichnissen Bedürfnisse zu kompensieren. Mhm. Also dieses, ne, der sagt, ich brauche keine teure Uhr mehr, um mir sozusagen eine Bestätigung zu geben. Ich habe eine, die mir großen Spaß macht, die habe ich jetzt 20 Jahre. Ich gucke heute noch 10-mal mehr auf die Uhr, weil ich die so toll finde.
Du hast es, ne, mit den Uhren, ne? Uhren
finde ich. Ja, ja. Genau. Es kann auch, ich kann jeden Mann nachvollziehen, der Spaß hat, ein Bentley zu haben. Das ist ein handwerkliches Produkt, englische Technik, das finde ich alles ganz toll. Mhm. Problematisch wird es nur, wenn er den Bentley nur deswegen hat, weil Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um Menschen zu imponieren, die man nicht mag. Mhm. Also wenn er sozusagen das Auto nur kauft, um ein Statussymbol darzustellen. Ja. Und wenn er glaubt, für sein Glück jedes Jahr wieder neuen zu brauchen, mhm, wie diese ganzen Menschen, die wie süchtig iPhone 13, 14, 15, 16, 17, wie die Blöden kaufen, weil sie glauben, das neue iPhone macht sie wieder glücklicher. Mhm. Das heißt, dann zu erkennen, mhm, natürlich kann ich heute auch in materielle Dinge investieren, wenn ich mir damit ein innerliches Bedürfnis, mhm, erfülle. Mhm. Wenn ich damit aber kompensieren will, dann sollte ich mal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch in der zweiten Halbzeit das Glück eher im Innen finden. Mhm. Dann ist das, was ich, es gibt so eine schöne Geschichte von den aus der griechischen Mythologie, wo haben die Götter das Glück versteckt? Mhm. Ne? Und eine Götter sagen, oh, wir vergraben es im Marianengraben, 12 Kilometer tief, da kommt nie ein Mensch hin und findet das Glück nicht. Und die anderen sagen, oh, wir verbergen es da oben auf dem Mount Everest, da kommt auch nie einer hin, die Menschen werden das Glück nie finden. Und die Dritten sagen, wir haben eine viel coolere Strategie, wir verstecken das Glück in den Menschen selber. Ja. Da kommen, mhm, sie gar nicht auf die Idee, dass es so nahe liegt, mhm, und suchen, dass es sozusagen so nahe liegt, mhm, das Glück in sich selber.
Und das sagt alles aus.
Und dieses, mhm, dieses Glück in sich selber zu finden, mhm, das ist jetzt das, was ich rüberbringen will. Mhm. Das ist ein so cooles Leben, ein so anderes Leben, mhm, als dieses vorher von außen, von den Eltern, von Gesellschaft geprägte Ziele erreichen Leben. Wie gesagt, wohlgemerkt, ich kann auch so sagen, jeder Mann, der heute sozusagen der ein tolles Auto hat, alles in Ordnung. Er muss sich immer nur die Frage machen, kompensiere ich damit oder tue ich das wirklich, weil ich damit was tun will. Ja. Und in der zweiten Halbzeit geht es dann eher darum, sozusagen über dieses aufgebaute Leben dann das Glück im Innen zu finden. Und dann kommt man in dieser ABC-Phase, die kann man auch als so eine U-Kurve darstellen. Ah, hier oben, ne, da, am Anfang des Lebens ist man glücklich, in der U ist der Tiefpunkt. Und wenn es einem dann gelingt, da rauszukommen, dann kann man wieder in eine Glücksphase.
Wo befindest du dich gerade auf dieser Kurve?
Ich befinde mich jetzt gerade mit 67 wieder auf der Spitze, auf der wiedererreichten Spitze meines Lebens, sozusagen da, wo ich mal begonnen habe, mhm, wobei ich auch gar nicht wieder tauschen möchte. Ich möchte nie im Leben heute wieder 25 sein, sondern ich genieße das jetzt, da zu sein. Mhm. Und ich habe jetzt für mich das Gefühl, ich bin im Moment in der Hochphase meines Lebens, weil ich natürlich gehört dazu, dass ich mir durch meine Bankkarriere natürlich auch eine materielle Position hier erworben habe. Die darf man nicht unterschätzen dabei. Das ist schon natürlich ein wichtiger Glücksfaktor. Irgendwer hat mal gesagt, Geld ist nicht alles. Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld zu haben macht extrem unglücklich. Also es macht schon Sinn, mich damit zu beschäftigen. In dieser Phase bin ich jetzt. Und ich kann jetzt in diesem Modus endlich als Erwachsener das Leben, was für mich den Sinn des Lebens ausmacht. Und ich hoffe, dass ich ein wenig rüberbringen kann für andere, dass das schon sehr sinnvoll ist, das so zu tun. Mhm. Und ich habe mal von Wilhelm Schmid ist ein deutscher Philosoph, den ich sehr schätze, von dem habe ich mal übernommen, über die Sinnfrage im Leben stellen sich die Menschen ja immer. Für mich ist der Sinn des Lebens ist das Leben selber. Mhm. Es ist das Leben zu leben. Mhm. Also Tiere da draußen und Pflanzen überlegen auch nicht, was der Sinn des Lebens ist. Die leben ihr Leben, das Leben selber ist der Sinn des Lebens. Und weil wir die Fähigkeiten haben, mit unserem Hirn und mit unseren Gefühlen in Beziehung zu gehen, ne, geht es in diesem Leben darum, so viel wie möglich in Beziehung zu gehen mit mir selber, in Beziehung zur Natur, zu dieser Welt, wie fühle ich mich in diese Welt eingegeben haben, und in Beziehung zu Menschen. Hm? Sozusagen, das sind drei verschiedene Beziehungsraster. Und das ist das, was ich Menschen, die mit mir zusammenarbeiten möchten oder die ich erreichen möchte, eben rüberbringen möchte. Liebe Leute, es ist biologisch erklärbar, es ist ganz normal, dass ihr in der Mitte des Lebens in so einer Krisenphase seid. Die ist auch gut und wichtig, weil es jetzt darum geht, über das bisherige Leben auf das andere Tor zu schießen und dann diese Strömung zu ermitteln. Und der erste Weg ist natürlich, dass ich jetzt für mich heraus über diesen Weg, ne, Energie und Intellektie herausgefunden habe, was für mich gut und richtig ist. Mhm. Und ich finde, vergiss diese ganzen zig Millionen Erfolgsbücher, was man alles tun muss, um glücklich zu sein. Das ist alles immer wieder neuer Wein in alten Schläuchen. Immer wieder das Gleiche, immer wieder irgendwelche Rezepte, was man tun muss. Diese Frage, wer ich selber bin, kann ich nur selber rausfinden. Die finde ich nur selber raus, indem ich mich sozusagen auf den Weg mache und dann das aufgreife, was passiert. Also diese Beziehung zu mir selbst gelingt mir unglaublich gut. Und ich habe das jetzt in Venedig für mich entwickelt. Ich bin da glücklich mit mir selbst gewesen, weil ich eben jeden Tag nur noch das tue, was auch wirklich mich ausmacht. Ich bin in Beziehung zur Natur gewesen. Ich war da 10 Stunden am Tag draußen, also in Beziehung zur Welt da draußen. Ich mache mit Begeisterung Fahrradtouren, auch wieder mit diesem Entelechie-Energiemodus. Mhm. Ich habe die Tour, ich starte und fahre nach, sagen wir mal, nach Flensburg. Boah, das ist vorgegeben, das ist Energie vorgegeben. Alles, was auf dieser Reise passiert, ist auch wieder entwickeln lassen. Mhm. Und genauso war es jetzt in Venedig auch. Und genauso bin ich jetzt in Beziehung zur Natur. Ich habe jetzt ein paar Mal, weil ich eben auch in dem Buch kam, auch so ein bisschen für mich das Kapitel, ne, Gesundheit, Gewicht, bla bla bla, habe ich auch mich selber wieder erkannt. Ich bin da jetzt auch in der körperlichen Höchstform meines Lebens, auch weil ich eben so, ich bin ganz stolz, dass ich als Held noch ein Nicht-E-Bike habe und eben, wenn ich mit meinem 67, 80 Kilometer am Tag mit einem Nicht-E-Bike fahre, ist das ein irres Heldengefühl. Das ist so, ich komme immer nach Hause nach dem Motto, guck mal, ich bin der Held, boah, ich habe es geschafft und tue was für meinen Körper und ich bin in Beziehung zur Natur, weil ich habe jetzt das genossen, durch diese ganzen Herbstwälder, durch diese Farben zu fahren. Das war so cool, einfach nur draußen zu sein, in Beziehung zu mir. Ich tue etwas, was für mich gut ist, was für meine Gesundheit gut ist und ich bin in Beziehung zur Natur. Mhm. Und da geht es erstmal im Wesentlichen jetzt darum, sodass ich also sozusagen Leute, ihr dürft eure Business-Ziele alle weiter haben, aber sozusagen, ne, überlegt euch, warum ihr die Uhr kauft, überlegt euch, warum ihr den Bentley kauft, überlegt euch Frauen, warum ihr eine Birkin-Bag und eine teure Pumps braucht oder was auch immer. Es ist alles, das mag toll sein. Ich kann den weiblichen Schuh-Tick verstehen, aber müssen es denn dann 43 Paare sein? Da fängt das schon irgendwann die Grenze an, wo es dann nicht mehr
gesund ist, also
nur innerlich ist. Und genauso wird es für Männer eben auch. Die haben andere Dinge. Die sammeln dann Weinflaschen oder Whiskyflaschen oder Autos oder whatever. Es ist dann immer das Maß, was es ausmacht. Und die dritte Schiene ist dann eben, dass es im Leben darum geht, auch in Beziehung zu Menschen zu gehen. Und da wird für meine Begriffe auch viel Unsinn vermittelt. Es ist einfach Unsinn zu sagen, dass man nur glücklich wird, wenn man für andere Menschen was tut. Das ist einfach Unsinn. Das mag für manche Menschen richtig sein, aber für andere ist es eben nicht richtig. Es geht schon darum, in Beziehung zu Menschen zu gehen und überhaupt sein Ding zu finden und zu leben, ist ganz wunderbar mal von Bruce Springsteen ausgedrückt worden. Bruce Springsteen ist, kennt ja sicherlich alle, amerikanischer großer Musiker, Held, ne? Der hat mal gefragt, auf die Frage, warum er so viel Erfolg hat, I'm pretty good in doing great stuff, which is meaningful for a lot of people. Mhm. Ich bin sehr gut da drin, wunderbare Dinge zu tun, die bedeutsam für andere sind. Ne? Und das ist eben sozusagen, natürlich kann ich, wenn ich gut da drin bin, in 3000 Meter Höhe Tomaten zu züchten und ich will die nicht verkaufen, ist es auch in Ordnung, wenn mir das ausreicht. Mhm. Ne? Wenn ich aber sozusagen dieses, worin ich noch gut verbinden kann, mit ich bin bedeutsam für andere, ist es noch was anderes. Das ist ja nicht wieder das, was wir anfangs schon mal hatten, dieser Anerkennungs- oder Helfermodus. Ich mache es ja nicht, weil ich sozusagen die Anerkennung der Leute bin, weil ich ihnen helfen will, aber es macht schon für mich, es befriedigt mich, für Menschen bedeutsam zu sein. Also Dinge zu tun, wie das, was ich jetzt tue, die dann noch bedeutsam für andere sind. Mhm. Und das ist das, worum es dann eben geht. Also für mich geht es dann darum, ne? Blick nach außen in der ersten Halbzeit, Blick nach innen in der zweiten. Außen darf alles sein, aber eher Glück im Innen finden, weil im Inneren habe ich eine unglaubliche, jederzeit wieder auffüllbare Energiequelle. Mhm. Also dieses, wenn ich so ein Ziel erreicht habe, wenn ich die Uhr habe, dann habe ich die Uhr, Punkt. Dann ist es Punkt. Dann habe ich ein Glücksziel im Außen erreicht und was dann? Mhm. Aber dieses Glücksgefühl im Innen, ne? Ich verbringe ganze Tage in Venedig mit Natur, mit Fotografieren, mit Erleben, mit auch nur mal eine Zigarre rauchen oder Campari trinken. Ich verbringe Zeit in der Natur. Ich verbringe Zeit mit Menschen. Einfach, das ist einfach sehr, sehr befriedigend. Und ich habe jetzt für mich in Beziehung zu Menschen habe ich für mich ein folgendes innerliches Tool entwickelt. Ne? dass ich immer dann, wenn ich sozusagen, ich finde mein Glück auch mit mir selbst alleine. Das ist ja sozusagen schon mal das wesentlichste Glückserlebnis im Leben ist, wo man herausfindet, dass man sich selber glücklich machen kann. Und im Grunde genommen auch der Einzige ist, der sich glücklich machen kann. Wenn man das für sich erreicht hat, dann geht es darum, natürlich trotzdem in Beziehung zu Menschen zu gehen. Und ich mache immer Folgendes, wenn ich irgendwie in Veranstaltungen mit Menschen zusammen gewesen bin, dann lehne ich mich zu Hause, wenn ich zurückkomme, zurück in meinem Korbstuhl, mach die Augen zu und frage mich jetzt, Jochen, hättest du dich jetzt wohler gefühlt, wenn du zu Hause geblieben wärst? Oder hast du dich jetzt wohler gefühlt, weil du mit Menschen zusammen bist?
Ne? Und welche Antworten kommen dann? Also die meisten?
Ja, überwiegend kommen die Antworten, ja, ich habe mir jetzt schon vorher, ich gehe natürlich nicht auf eine Techno-Party, weil ich schon vorher weiß,
dass ich da keinen Spaß haben werde.
Aber ich suche mir schon natürlich schon Begegnungen mit Menschen aus, wo, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da wohlfühle, sehr hoch ist. Ne? Aber manchmal ist es eben auch so, dann ist es nicht so. So. Und wenn diese Botschaft dann so endet, nach dem Motto, ich habe mich da jetzt nicht wohler gefühlt, dann setze ich das eben nicht fort. Es gibt so eine andere, wie gesagt, Metapher über Metapher, so eine Geschichte. Vergleicht mal das Leben, euer Leben als eine Zugfahrt. Ne? Also dann ist es so, dass manche Menschen steigen ein, die fahren 2 Stationen mit, manche fahren 10 mit, manche fahren das ganze Leben mit, manche steigen von alleine aus, manchmal muss man auch wieder rausschmeißen, weil sie in den Zug nicht mehr reinpassen. Und dann ist es eben so, dass manche Beziehungen zu Menschen enden dann eben irgendwann, weil dann ist es eben vorbei. Da sagt der Kölner sagt dazu, was fort ist, ist fort. Ne? Also wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das ist dann aber auch okay, weil dann können wieder neue dazukommen. Und ich habe jetzt im Moment für mich, und das passt wieder zu der Antwort, weißt du was, ich bin eigentlich nicht 67, ich bin nur schon viel länger jünger als ihr. Ich mache jetzt gerade nochmal wieder zwei richtig coole Dinge. Ich habe jetzt angefangen, Improvisationstheater zu machen. Ich bin im Theater gewesen, fand das total cool, die Stecke. Habe gesagt, das ist mein Ding, ne? Er macht da jetzt einen 8-wöchigen Kurs mit über Improvisationstheater. Und Improvisationstheater ist Beziehung mit Menschen. Mhm. Und jetzt kommt, die sind alle 30 Jahre jünger als ich.
Ach, interessant.
Aber das macht gar keinen Unterschied, weil wir sozusagen innerlich ja auf dem gleichen Level sind. Ne? Ich habe jetzt ich bin Mediator wieder übernommen, in Mediatoren-Peer-Groups mitzumachen mit jungen Leuten. Ich mache da Kurs mit denen. Und da ist die Frage, ob der eine 30 oder der andere 67 ist, völlig egal. Mhm. Völlig Mumpe, weil wir haben eben das gleiche neudeutschen Mindset, um eigentlich zu sagen, und deswegen passt das zusammen.
Ja, Ich bleib jung dabei.
Und das ist eben das, was ich will jetzt, wie gesagt, ja auch wieder nicht sagen, Leute, macht Improvisationstheater, aber entdeckt für euch, was euer Ding ist. Und das steht in keinem Coaching-Erfolgsbuch der Welt drin. Mhm. Da steht überall immer, was man angeblich alles tun muss, aber das ist alles so wie, ich habe jetzt eine neue Leidenschaft, Idee, ich habe über dieses, ich werde nochmal ein Buch schreiben, ne, und bin da jetzt auf die Idee gekommen, dass ich dafür ja 3 oder 4 Mal im Jahr einen Monat verreisen kann. Ne? Mhm. Sozusagen, dass ich mein MacBook, mit dem wir hier gerade arbeiten, einfach mit, Punkt aus, und dann kann ich irgendwo anders schreiben. Mhm. Da fahre ich jetzt, es stand schon fest, dass ich nächstes Jahr nach Bulgarien fahre und Ende nächsten Jahres nach Ghana, weil ich habe hier so einen netten Ghanesen auf dem Markt kennengelernt und werde den besuchen. Mhm. Und seitdem ich jetzt in Venedig war, weiß ich, ich fahre im März nach Sizilien. Also es ist einfach, weil es ein Ziel ist, wo ich jetzt mehr, da kannst du dich für einen Monat, keine Ahnung, für 800 Euro im Monat irgendwo einquartieren und kannst dann da leben, schreiben und erleben. Mhm. Und über dieses Sizilien-Buch habe ich heute gerade für mich die Idee gehabt, guck mal, Sizilien ist, wenn man so sieht, eine Landkarte, ne? Und viele Coaches, ne, die zeigen den Leuten immer nur, wie man von A nach B kommt, immer nur so diese kleinen Dinge, aber niemand bringt mal die Gesamtkarte rüber. Und das ist ja das, was ich für mich gesagt habe. Ich will Menschen in der Mitte des Lebens eigentlich mehr oder weniger nur eine Landkarte rüberbringen, an der sie sich selber orientieren können. Mhm. Dass sie einfach ein paar neue Stellschrauben, neue Gedankenpunkte bekommen, die sie selber nicht hatten. Und deswegen ist so ein Tool Halbzeitpause für Männer, das ist auch, um Männer hier nicht abzuschrecken, das ist hier keine Psycho-Eso-Coaching-Therapeuten-Nummer. Das ist einfach, Männer setzen sich zusammen und reden endlich mal offen übereinander. Wie steht es eigentlich in meiner Beziehung? Wie steht es eigentlich in meinem Job? Wie steht es eigentlich mit meiner Gesundheit? Wie steht es eigentlich mit meinen Finanzen? Was ist für mich der Sinn des Lebens? Was macht die Beziehung zu meinen Eltern? Einfach mal bilanzieren, wo stehe ich da und wo will ich hin? Mhm. Damit nicht Folgendes passiert. Es gibt einer meiner Lieblingsschauspieler, ist Jack Nicholson. Ich finde den einfach grandios. Ne? Und da gibt es einen Film, der heißt About Schmidt. About Schmidt ist Warren Buffett, nicht Buffett hätte ich fast gesagt, Warren Schmidt ist der Hauptdarsteller. Der Film fängt an am Anfang. wie jemand auf so eine Uhr guckt, die tick, tick, tick geht dann rum, ne, wieder Thema Uhr. Ne? Und um 17 Uhr steht er auf, ne, die Kartoffeln, die Sachen sind alle gepackt, steht auf und geht und das ist sein letzter Arbeitstag. Mhm. Und Wochenschmidt ist sozusagen am letzten Arbeitstag 67, haha, welche Parallele, ne? Der ist da 67 und der sozusagen erlebt da seinen letzten Arbeitstag und der merkt dann einen Schritt nach dem anderen, wer ist eigentlich diese dumme Frau, die da neben mir schläft? Wieso bin ich mit der eigentlich zusammen? Mhm. Wieso ist eigentlich meine Beziehung zu meiner Tochter gestört? Mhm. Wieso will mich in der Bank niemand? Und er erlebt da sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes filmisch, dass er im falschen Film gelebt hat. Mhm. Und das ist für mich ja die Metapher. Mhm. Lieber Mann, wie dumm ist das denn, mit 66 zu realisieren, dass man sich diese Fragen entweder mit 40 schon alle hätte stellen können, mhm, ne? Oder aber, was ja noch schlimmer ist, sie sich damals gestellt hat, aber weggedrängt hat. Mhm. Das ist ja ganz häufig so, dass diese Leute mit 40 dann aber spüren, das stimmt irgendwas nicht, aber mach mal weg das Problem, will ich nicht machen, bis es dann eben läuft. Und für mich ist so die Metapher, diese Erkenntnis, die Warren Schmidt mit 66 in dem Film erst hat, die kann man auch mit 40 schon machen.
Aber natürlich, also du hast dir was Großes vorgenommen und ich wünsche dir wirklich, wirklich von Herzen ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch deine Zielgruppe erreicht haben. Ich weiß nur auch so, nicht nur, also das soll keine Einschränkung sein und kein Hindernis. Wir haben ja von Anfang an gesagt, die Freiwilligkeit muss da sein und die Erkenntnis, also der erste Schritt ist ja wirklich überhaupt zu erkennen, oh, da stimmt was nicht, in die Gefühle hineinzufühlen. Manchmal fühlen Menschen, ich sage jetzt nicht Männer, bewusst nicht Männer, wie fühlen manchmal etwas und haben einfach keine Lust, keine Muße oder wissen einfach nicht, wie es geht, um da hineinzufühlen und zu fragen, was fühle ich denn, warum fühle ich mich gerade so? Also das heißt, auch auf diese Reise zu gehen, zu hinterfragen, sich selbst kennenzulernen, wirklich mal zu überlegen, was genau ist da in der Brust, diese Schwere, was bedrückt mich, was ist da los, um da wirklich mal reinzugehen und mal in die Kindheit zu reisen. Ich glaube, es ist wirklich, es gelingt uns allen unheimlich schwer, auch uns Frauen, aber ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, wo mein Transformationspunkt lag oder die Erkenntnis oder der Punkt der Erkenntnis, so der Moment der Erkenntnis war die Tatsache, dass ich schlicht und einfach verstanden habe, ich kann alles machen. Also ich darf alles machen, was ich will. Und ich muss nicht erst darauf warten, dass ich die Absolution erteilt bekomme von Mama, Papa. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, gerade auf deine Geschichte bezogen. Und das kenne ich auch bei den Männern. Wartet bitte nicht darauf, bis eure Eltern dann vielleicht irgendwann mal nicht da sind und oder am Sterbebett dann irgendwann mal sagen, so Junge, mach was aus dir, was du willst und sorry, das wird vielleicht sowieso nicht kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass Papa dann irgendwann mal sagt, dann mach doch bitte dann doch nicht Bank, sondern geh auf die Bühne und mach den Künstler, was du eigentlich schon immer machen wolltest. Das wird ja nie kommen. So, das bedeutet, also die Verantwortung liegt in uns und das ist banal, wenn man das einfach immer wieder so sagt, aber Fakt ist, ich glaube, also bei mir in meinem Leben war das die wesentliche Erkenntnis, das Glück gibt es ja sowieso nicht. Also es gibt ja so diesen eher so wissenschaftlichen Begriff der Zufriedenheit. Man sagt, also wenn du endlich zufrieden sein möchtest mit deinem Leben, dann musst du das selbst bitte in die Hand nehmen und es nicht jemand anders überlassen. Also diese Ohnmacht, das ist ja auch das, was du beschreibst von deinem Leben. Und Ohnmacht kann ja auch gleichzeitig auch dieser Leistungsdruck sein, so von wegen höher, schneller, weiter, ist ja auch eine Art Ohnmacht, indem man die Verantwortung und dieses Ziel und Wunsch jemand anders abgibt, um endlich Papa stolz zu machen. Das ist ja auch eine Art fremdgesteuert. Also es ist ja nichts selbstbestimmt. Es ist alles fremdgesteuert. Und eigentlich ist es ja auch Ohnmacht. Kann man auch mit Ohnmacht vergleichen, obwohl diese zwei Gruppen trennst voneinander. Weil man einfach wirklich nur jemand anders gefallen will. Und der Ursprung ist immer das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung.
So ist es ganz genau. Ja. Und ganz wichtig, diesen Weg der inhaltlichen Abnagung von den Eltern, den müsst ihr machen und den müsst ihr alleine machen. Ihr dürft nicht Papa fragen, Papa, Mama, Papa, lieber Papa, Mama, darf ich jetzt endlich selber erwachsen werden? Nein, Kind, sei ruhig, mach weiter, was du tust. Der Weg muss von alleine passieren.
Ganz wichtiger Punkt.
Und nochmal wieder einen Film mit einzuführen. Ganz wichtig ist auch der Film Die Reifeprüfung. Im Film Die Reifeprüfung geht es nicht um, sozusagen im Wesentlichen, dass die beiden heiraten, sondern da geht es um das Erwachsen sich von den Erwartungen der Eltern zu lösen. Nicht? Also die Eltern wollen von ihrer Tochter was anderes als Dustin Hoffmann. Und am Ende geht es darum, sich sozusagen, man kann es jetzt sozusagen noch drastischer sagen, man muss metaphorisch seine Eltern umbringen. Also jetzt nicht körperlich umbringen, verstanden. Man muss sie innerlich umbringen. Man muss innerlich sagen, Schluss aus, Feierabend. Ihr habt sozusagen mein Leben genug bestimmt, nur ist Feierabend dazu. Ja. Und ich bin euch gar nicht so, wie gesagt, gar nicht böse, weil ihr seid ja selber wieder geprägt von euren Eltern. Du hast ja gerade sogar gesagt, was ich ja erschreckend finde, dass wir die Kriegstraumata, die meine Generation nicht schon aufgelöst hat, ne, die werden ja noch weiter übertragen.
Ja, total.
Die werden ja so lange weiter übertragen, bis sie endlich mal eine auflöst. Diese Abnagelung von den Eltern, das müssen alle machen, auch die heutige Generation, das ist ganz wichtig. Ja. Dieser Schritt, dieser metaphorische Schritt, die Eltern müssen in der Mitte des Lebens, müsst ihr die umbringen. Ne, übertragen, nicht körperlich, sondern im übertragenen Sinne, ihr müsst euch von denen frei machen. Ihr müsst auch nicht fragen, darf ich jetzt endlich, sondern macht euch frei davon.
Und dann vielleicht noch ein Zusatz, und dann können wir wirklich langsam zum Schluss kommen. Wenn man das geschafft hat, dann erkennt man, ich weiß nicht, ob dir das gelungen ist, aber mir auf jeden Fall, dann erkennt man, dass die Beziehung zu den eigenen Eltern durch diesen Schritt, gut, Tod ist ein bisschen krass formuliert, aber diese Abnabelung, dass man dadurch eine bessere Beziehung zu den Eltern bekommt auf einmal. Weil man es weil du nicht immer, also klar, die Eltern sind immer noch die gleichen, aber du hast doch die Chance, das anders zu betrachten, aus einer anderen Perspektive, vielleicht auch eine andere Sprache einzusetzen, um nicht immer auf Gegen zu setzen.
Genau.
Und da bist du nicht immer in diesem Konflikt, sondern du öffnest dich vielleicht auch auf die andere Sicht. Das ist dir ja auch gelungen, indem du gesagt hast, ich schaue mir erstmal an, wo kommen die denn her? Ja. Was ist denn da für eine Geschichte dahinter? Was ist da für eine Prägung dahinter? Wenn du das aber nicht machst und immer nur auf Kampf gehst oder gegen den Kampf, gegen die Eltern, dann wird sich die Beziehung nicht aufbessern. Und man kann das vielleicht auch wirklich erst nach dem Abscheiden der Eltern wirklich immer noch hinkriegen, indem man das versucht zu verstehen.
Das ist das, was ich gerade meinte. Ja. Natürlich die glücklichere Komponente ist, dass einem diese Abnagelung und diese Erkenntnis gelingt, während die Eltern noch leben.
Mhm.
Dann kann genau das eintreten, was du gerade gesagt hast. Dann hat man sozusagen eine andere Basis des Verstehens.
Absolut.
Dann muss man dem Papa nicht die Entschuldigung abbringen dafür, dass er so war, wie er war, sondern dann hat man das innerlich selber verarbeitet.
Richtig.
Weil sozusagen Vergebung in dem Sinne, warum vergibt man Menschen? Ja, verdammt nochmal, doch zu 90% für sich selber, um das endlich loszuwerden, dieses Nachtragen zu sein. Okay. Nachtragen ist ja sozusagen Gift zu trinken in der Hoffnung, dass der andere dann stirbt. Also dieses endlich loszuwerden, diese Vergebung sozusagen. Mhm. Und die eine Variante, und bei mir ist die Variante eben nur möglich gewesen, die aber genauso wichtig ist, dass ich diesen Schritt gemacht habe, nachdem meine Eltern tot waren. Also mein Vater ist 1997 gestorben und meine Mutter 2014, als ich damals in der Klinik war. Mhm. Aber dieser Abnagungsschritt dieser Eltern, der war ja für mich jetzt wichtig. Das war ja, der war zu sagen, ich muss hier endlich aufräumen mit dem, was da noch war, damit ich mich endlich heute beifühle. Damit ich heute endlich sozusagen der Jochen sein kann, der ich eigentlich schon immer war. Wie Ödin von Horvath hat man gesagt, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Also, aber der ich eigentlich immer schon war, der bin ich jetzt heute. Das ist ja auch, Orakel von Delphi steht, erkenne dich selbst, werde der du bist. Da steht nicht, wie die Business Coaches sagen, du musst erst jemand anders werden. Es geht ja darum, dieses Heute zu sein. Also ein Schuster im Mittelalter, der ist aufgestanden, hat seine Schuhe bearbeitet, ist abends ins Bett gegangen und gut war's. Mhm. Ne? Und ein Schuster heute, der möchte performen, der möchte besser werden, der möchte noch eine Filiale in Rom, Tokio, New York eröffnen und performen. Der geht zum Coach, weil die Coaches ihm einreden, dein Glück liegt in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Und das ist, finde ich, jetzt, vielleicht ist es jetzt endlich nach diesem ganzen Redefluss ein schönes Schlusswort.
Genau. So, wir haben so viele schöne Themen angesprochen. Danke für deine persönliche Geschichte. Danke für dein wunderbares Buch. Ich kann das absolut empfehlen. Wir packen den Link zu diesem Buch. Gibt es auch bei Amazon oder auf einer anderen Webseite, wenn man Amazon...
Kann man überall kaufen, ganz genau. Bei allen Buchhandlungen.
Also, wirklich ein wunderbares Buch. Nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, für die Begleiterinnen unserer Männer. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und Jochen hat sein Programm, was er für Männer geschaffen hat, schon sozusagen gepitcht, auch ein neumodernes Wort, neudeutsches Wort gepitcht. Mhm. Halbzeitpause für Männer. Und wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes. Wenn Neuigkeiten von dir kommen, dann freuen wir uns natürlich auf jeden Fall von dir nochmal zu hören. Ich bin natürlich sehr gespannt, was du für ein Buch schreiben möchtest auf Sizilien. Und spätestens dann, wenn das wieder öffentlich oder zum Verkauf frei steht, dann rufst du mich bitte an, dann verabreden wir uns nochmal.
Und dann reden wir darüber. Das wäre jetzt sozusagen, wir würden jetzt sozusagen, die Zugabe wäre jetzt nochmal eine Stunde, wenn wir über dieses Buch auch noch reden würden. Das machen wir ja. In Geschichten macht man ja auch immer so einen Cliffhanger, dass dann am Ende steht, und was dann geschah, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
Ganz also, genau.
Und das machen wir jetzt auch so, dass wir da jetzt auch nicht drüber
reden. Ich mache das gerne in den Teaser, so eine Frage, genau, was stellst du dir für deine Zukunft vor? Und dann wird nur noch Musik eingespielt und die Antwort kommt dann im Laufe des Gesprächs, ganz genau. Okay. Und über die Zukunft haben wir gesprochen, wir treffen uns mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre soll ich dir geben? Aber du darfst ja ich möchte dir keinen Druck machen. Du hast ja keine Energie, alles fließen lassen. In einem Jahr sitzen wir hier oder in anderthalb, wie auch immer.
Ja, ich dann, finde, du wirst es mitkriegen, weil das Buch, sozusagen, das ist jetzt nochmal eine ganz neue, richtig tolle, nicht alles andere, was ich gemacht habe, war jetzt ja nicht schlecht, aber ist ja das sozusagen. Wir lassen jetzt die Spannung offen. Ja, das neue Buch beschäftigt sich mit dem Thema, auf das mich meine liebe Freundin Ingrid vor 2 Wochen erst gebracht hat.
Ganz toll.
Und wenn ihr das wissen wollt, liebe Leute, müsst ihr jetzt auch ein Jahr Geduld haben, bis das passiert. Und im Übrigen kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass es von mir spätestens am Ende des Jahres einen Reiseblog geben wird, in dem ich sozusagen meine Leidenschaften, Reisen, Fotografieren verbinden kann, indem ich sozusagen auf Reisen über meine Themen zweite Halbzeit des Lebens reden werde. Weil ja viele Inspirationen, die ich habe, habe ich ja gerade wiederholt gesagt, entstehen, indem ich mich auf das Leben einlasse. Mhm. Das ist eben das Schöne daran, dass wenn du dich auf das Leben einlässt, passiert alles wie von selbst. Du musst es dann nur sehen. Du musst eben sozusagen, ihr wisst, ich liebe Zitate, immer noch eins am Ende, Gott ruft ständig an, aber keiner geht ans Telefon. Das heißt, die Botschaften, die für dich richtig sind, sind ständig da, aber wenn du auf dem falschen Kanal sendest, dann kriegst du die eben nicht mit. Und ich habe es jetzt eben für mich im Ende des Lebens geschafft, dass ich den richtigen Kanal eingestellt habe. Und ich kriege die Botschaften jetzt schon mit.
Ach, wie schön. Die Botschaften sind da, ob jetzt von Gott oder an wen auch immer.
Wie auch immer. Wie gesagt, Gott ist nur eine Metapher dafür. Ich will jetzt gar nicht das Gottesbild gar nicht machen, sondern wie auch immer. Ich kann auch eben sagen, das Universum ruft ständig.
Zum Beispiel. Wenn ihr euch damit besser wollt. Ich wollte aus diesem Zitat ein Schlusswort basteln und sagen, die Botschaften sind tagtäglich für dich da. Wunderschöne. Und vielleicht intensive und vielleicht die wichtigsten deines Lebens. Schau genau hin, bleib stehen, nimm bewusst wahr, geh zum richtigen Moment ans Telefon oder sei wach, sei offen, öffne die Augen und dann, und dann ist alles da. Gott hat angerufen.
Dann ist alles da und dann kann ich jetzt sozusagen den Dank zurückgeben. Ja. Vielen Dank für die Chance, das alles hier sagen zu dürfen. Bitte. Vielen Dank für dieses tolle, wundervolle Gespräch. Ich finde, das war wirklich, wie angekündigt, Ping-Pong. Das ist ganz, ganz gut gelungen. Und eben letztlich haben wir beide ja auch das gerade demonstriert, wie Leben funktioniert. Mhm. Ne? Nämlich im Augenblick in der Situation, sich auf das einzustellen, was jetzt gerade ist.
Fließen lassen.
Wir haben keinen einzigen der Sätze, die wir heute gesprochen haben, vorgesprochen. Nichts, null, gar nichts, sondern wir haben einfach uns auf den Fluss eingelassen. Und das ist jetzt dabei rausgekommen.
Punkt,
genau. Jetzt endlich Punkt. Jetzt brich ab, sonst fange ich wieder an. Genau.
Jochen, ich danke dir vielmals. Nein, also war das nicht gemeint. Ich meinte einen Punkt, weil es so ein bedeutender Satz war. Deswegen habe ich gedacht,
Ich wollte das jetzt für mich selber haben. Nimm mir jetzt endlich das Wort, damit ich jetzt gut ist.
Manchmal sage ich am Ende sowas wie Punkt, weil der Satz, der davor gesagt wurde, schön war und so toll war, dass ich dann damit unterstreichen will. Ich wollte dich nicht abbrechen, um Gottes Willen.
Okay, genau so
war
es.
So war das gemeint, alles Punkt. Klar. So, lieber Jochen, danke nochmal für alles und ich bin nochmal gespannt und wir sehen uns in einem Jahr wieder, spätestens.
Vielen Dank nochmal.
Danke.
Hat echt riesig, riesig Spaß gemacht.
Mir auch, danke dir. Drück auf Stopp, jawohl, danke dir.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, die auf die Bühne gehört, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Und nun, du lebensmutiger Mensch, sage ich auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für lebensmutige Menschen, die mehr wollen. Deine Anna.